Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, die Erkältung ist immer noch hörbar, aber der Podcast geht weiter. Willkommen bei Spieleveteranen-Podcast Nummer 84. Wenn ich heute irgendwann schneuzen muss, drücke ich vor die Mute-Taste. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja viele redegewandte Kollegen in der Runde. Heute begrüße ich Jörg Langer.
Guten Abend.
Mick Schnelle.
Guten Abend aus dem schönen Waldheim, wo es heute das erste Mal geschneit hat.
Hatschi. Mick, das ist eine Lüge. Ich wohne 5 Kilometer entfernt von dir. Hat's nicht geschneit.
Ich habe ein Foto. Geh bei mir Facebook, guck nach.
Vielleicht doch mal so ein Haarwaschmittel gegen Schuppen in Erwägung ziehen.
Ha, das ist Parmesan.
Und wo es bestimmt nicht schneit, ist bei Roland Austinat in San Francisco.
Ja, Grüße, das wäre auch ein Drama. Wenn es hier schneien würde, dann könnten die Abschleppwagen gar nicht so schnell die ganzen Wagen von den Steilstraßen wegkarren, wie sie da unten lägen. So sieht's aus. Hier ist bewölkt und ich würde sagen 16 Grad, 17 Grad.
Und ich bin Heinrich Lehnhardt im Großraum Vancouver, wo wie immer die Sonne scheint, ernsthaft. Also jetzt im Moment zumindest. Ich gucke gerade, ja tatsächlich, blauer Himmel. Wahnsinn, ich habe gewonnen. Und das war's auch schon. Also 4 Leute, kein Stargast, ein paar Veteranen sind unterwegs. Und aber wir finden ja doch immer erstaunlich viele Dinge, über die wir reden können. Heute haben wir für jeden etwas dabei, ein spannendes Blätterheft von vor 20 Jahren, ein bisschen Virtual Reality und was ist sonst noch in den letzten Wochen passiert, was uns bewegt hat. Roland meinte, da ist ja eine Spielefortsetzung jetzt offiziell angekündigt worden, die man auch mitfinanzieren kann. Und das passiert ja öfters, aber das ist doch ein ganz besonderer Fall.
Ja, genau, die Kollegen von In Exile Entertainment unten im sonnigen Newport Beach, ich hoffe sonnig, in Südkalifornien, die haben ihren dritten Wasteland-Teil angekündigt und diesmal zum ersten Mal nicht auf Kickstarter, sondern es gibt eine andere Crowdsourcing-Firma, Organisation, die nennt sich FIG, wie die Feige, F-I-G. Und die wurde gegründet, glaube ich. Da hing auch mit dabei der Kollege Tim Schäfer und so ein paar andere Indie-Entwickler. Wobei ich kurz sagen muss, Tim Schäfer, es wird Zeit, dass du mir mal meine Collector's Edition schickst. Es ist 4 Jahre her, dass ich dein Spiel unterstützt habe. Ich habe immer noch keine Schachtel und kein Handbuch und kein Artbook und so weiter. Langsam wird es doch ein bisschen alberner mit Broken Age, aber das nur am Rande. Bei FIG kann man also nicht nur sagen, ich gebe euch Geld für ein Spiel, gebe euch Geld für eine Schachtel mit irgendwie Unterschriften und Prägedruck und weiß der Kuckuck was. FIG erlaubt auch das Investieren. Da wird der Mick hellhörig werden, der alte Aktienspekulant. Es geht folgendermaßen, es gibt eine gewisse Maximalsumme, die extern annehmen von Investoren. Du kannst da so, nennen wir es mal, Anteile im Wert von $1,000 kaufen. Und die $1,000, also maximal sagen die, wir nehmen 2,25 Millionen an externer Förderung und lassen sich da wirklich mal in die Karten gucken. Die sagen zum Beispiel, von Wasteland 2 haben die 600.000 Stück verkauft und haben damit 12 Millionen Revenue, also Umsatz gemacht. Oder ist es Gewinn? Gewinn? Gewinn würde ich schon fast sagen, oder? Und kann das sein? 12 Millionen Gewinn?
Nee, also Umsatz, ich bin da jetzt auch kein geprüfter Buchhalter, aber Gewinn definiert sich ein bisschen anders. Du hast ja auch Kosten.
Okay, sagen wir mal 600.000 Stück.
Und außerdem, also ich, Vorsicht, wie du den Revenue rechnest, weil die sind ja nicht alle zum Vollpreis verkauft worden. Da waren ja auch viele günstige dabei.
Jedenfalls.
Und du musst ja auch dann rechnen, ich höre gleich auf, du musst ja auch rechnen, okay, dass ja der Plattformbetreiber nimmt ja auch seinen Cut. Also wenn ich was über Steam verkaufe, wird ja auch was abgezogen.
Ja, aber darum geht es jetzt erstmal nicht.
Also okay, es geht, ich wollte nur mal darauf hingewiesen. Okay, also okay, ja, dann wird die Leute ja auch was lernen. Alles nicht so leicht. Also, wir reden lieber von Umsatz.
Okay, die Chance also ist groß, dass da einige Leute im Hörerraum sitzen, die da wesentlich besser Bescheid wissen als wir. Aber jetzt bin ich auch ruhig.
Also, $1,000, nehmen wir an, du schmeißt $1,000 rein. So, was passiert dann, wenn du sagst, das Spiel geht raus auf den Markt und du kriegst dann Geld dafür? Das heißt, die geben dir dann pro Investition von $1,000 31%, also ein knappes Drittel, an Auszahlung. Heißt also, du kriegst $1,300 weg. Zurück halt. Das ist, Mensch, coole Sache, $1,300. Was ist denn, wenn es so weitergeht? Dann sagen sie, ja, ab dem Punkt, wenn die sagen, die sind einmal die Entwicklungskosten sind wieder reingespielt worden und die Einnahmen liegen bei 1,36-fachen. Ab dann flacht sich's ein bisschen ab und kriegst nur noch für deine Beteiligung 10% drauf. Heißt aber, wenn das Spiel kein Flop wird, wovon ich mal nicht ausgehe, und wenn die es verkaufen, dann ist es eine ganz, ganz reguläre Finanzierungsnummer und für in Excel immer noch besser, als zu sagen, wir haben einen Publisher, der noch mehr Geld haben möchte. Oder eine Bank, die sagt, wir möchten noch mehr Geld haben. Also das ist durchaus eine legitime Geschichte. Und die Tatsache, dass sie sagen, von 2,25 Millionen sind nur noch $50,000 erhältlich als Investitionsvolumen, zeigt, dass viele Leute sagen, jo, finde ich gut, steige ich mit ein. Und der Name Brian Fargo und wie sie alle heißen mögen in Newport Beach, die garantieren, dass das Ding wirklich auch Geld reinbringen wird. Also das ist eine spannende Sache. Ich meine, Mick, wenn du jetzt sagst, du möchtest keine Aktien oder willst Ende des Jahres dein Portfolio neu ausrichten, dann kannst du ja vielleicht jetzt nochmal
ein paar Dinge kaufen. Aber das klingt doch total unseriös. 30% garantieren sie mir mal eben so und Dings. Also das macht ja nicht mal, na gut, die Deutsche Bank macht es eh nicht, aber sonst, das sind ein bisschen absurde Dinge. Vor allen Dingen, wenn du sagst, ja, und die garantieren mir dann auch, dass es ein Erfolg wird. Sagt wer?
Nee, keiner garantiert, dass es ein Erfolg wird.
Du kriegst immer 31% zurück. Sogar, sie sagen auch schon, vor dem Break-Even kriegst du Geld raus. Und wenn dann Break-Even erreicht ist, gibt's weiter das Geld. Und dem 1,36-fachen Break-Even, in Anführungszeichen, also sobald die halt ein gutes Drittel mehr als die Kosten, ein Drittel mehr erstmal Kosten gedeckt und dann nochmal ein Drittel der Kosten reingespielt haben, kriegst du immer noch deine 30%. Also,
wer garantiert mir das? Niemand. Dann steht plötzlich, oh, wir haben dann doch kein Geld. Oh, die zahlen nicht. Oh. Also bitte ernsthaft, das macht doch keine seriöse Geldanlage. Er verspricht dir solche Dinge einfach mal vorweg.
Nochmals, wenn die selber sagen würden, ja, das ist irgendwie eine Gurkentruppe, irgendwelche russischen Programmierer, die dann mit dem Geld sich irgendwie ein Strandhaus kaufen, was ja auch alles schon gab bei Kickstarter, die haben dann irgendwie das Geld durchgebrannt und keiner hat was bekommen, stimme ich jetzt zu. Aber das sind eigentlich durchaus seriöse Leute, die schon wirklich seit 30 plus Jahren dabei sind und.
Aber nimm doch mal richtige Firmen, die versprechen dir das doch auch nicht. Kein Mensch verspricht dir macht solche Versprechungen vorher, der auch nur eine halbwegs seriöse Firma hat, nirgendwo. Die, wie gesagt, es kann doch genauso gut ganz böse schief gehen. Ich meine, stell mal vor, letztes Jahr waren die Prognosen der Deutschen Bank auch eine andere als heute. Da saßen lauter Experten, honorige Menschen und trotzdem haben sie einfach sich vertan, offensichtlich.
Gut, die Deutsche Bank ist aber auch eine Anwaltskanzlei, ein bisschen nebenbei noch Bankbetrieb. Also die haben ja mehr Geld zurückgestellt für ihre ganzen Verfahren, die sie laufen lassen und klagen weltweit, als sie noch Kunden haben, in Anführungszeichen fast schon. Also, wie gesagt, ich wollte nur sagen, man muss ja nicht investieren, man kann ja ganz normal das Ding fördern, kann sagen, hey, ich zahle $20 oder 30 und kriege dann halt eine digitale Version von West End 3. Und ja, das Ding spielt diesmal übrigens, apropos Schnee, in Colorado. Nicht mehr an West- oder Ostküsten, sondern in Colorado, wo es auch noch schneit. Und Fahrzeuge jetzt mit dabei und alle anderen möglichen Späße und Geschichten. Also www.fig.co, nicht für Colorado, keine Ahnung, Company, interessante Endung, aber da gibt es halt eben entsprechend die Kampagne, aber wir werden die auch wieder verlinken auf unserer Webseite. Aber ich finde es spannend und Wasteland 3, ja, ich habe den zweiten Teil auch gespielt und hat mir Spaß gemacht und ich bin da guter Hoffnung, dass der dritte Teil auch.
Wobei, eine Sache frage ich mich jetzt schon. Ich meine, vor 35 Jahren ist Commodore auf die Idee gekommen, dass man den VIC in Deutschland nicht Fick nennen kann. Warum schafft es 35 Jahre später eine Crowdfunding-Plattform nicht, das einzuberechnen? Also Fick ist ein selten blöder Name, sorry.
Das kommt drauf an, auch wahrscheinlich die persönliche, wie sagt man, woran denkt man, wenn man es hört, aber es geht um die Feige, also eigentlich müssen wir eine Feig sagen, mit weichem G, dann geht es eher so vielleicht Feig.
Warum heißt Wichsen nicht Wichsen? Also bitte.
Hexen oder, lassen wir das.
Wichsen.
Anyway.
Also ich finde das Spiel interessant, also Fallout Wasteland 3 interessiert mich, vor allem ich habe mir dieses Video da angeschaut und man sieht das so im Micro Machines Stil, den Ranger Rover da erstmal durch eine Schneelandschaft brettern und dann in so eine Festung reinfahren. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur eine gefakte Szene oder eine Cutscene, aber also das wäre doch mal cool, wenn man im Micro Machines Stil quasi in einem Endzeitrollenspiel von Schauplatz zu Schauplatz fahren würde. Also das würde mir großartigen Spaß machen, glaube ich.
Das gab es so ein bisschen, wie hieß das Ding von id Software, John Carmack, Rage, weißt du noch? Da konntest du doch mit deinem Dünen-Buggy rumfahren, ja. Aussteigen, schießen oder ja, gut, einfach und dann aber, die nächsten Gauner und
Mutanten abknallen. Aber das war natürlich in sich ein Actionspiel und Wasteland bliebe ja ein Rundentaktikspiel. Mhm. Aber ich warte drauf, auf wann kommt's raus? Vielleicht 2019?
Ich glaube 19, ja, hast du gesehen.
Ja. Klingt realistisch.
Nö, überhaupt nicht. Okay. Zwei Jahre. Also ich meine, ich möchte erinnern an unseren Freund Chris Roberts. Inzwischen 120 Millionen gesammelt. Mit 120 Millionen.
Gutes Stichwort. Nur Roland ist in 400, drei Jahren.
Ja, er hat 400, 500 Leute irgendwie weltweit, die er durchfüttern muss. Und ich möchte gerne seine Burnrate wissen, was der jeden Monat an Gehältern zahlen muss und Office-Gebühren und Internetkosten und so weiter. Also ich glaube nicht dran, dass die wirklich so viel Spielraum haben, auch mit 120 Millionen nicht, weil die sind ja schon wirklich seit wie vielen Jahren da dran in dem ganzen Ding? 4 Jahre, 5 Jahre und hier gibt's ein neues Modul und hier gibt's wieder was Neues, aber zur Singleplayer-Kampagne, dann nehmen sie halt hier Luke Skywalker auf in Anführungszeichen und dort Gillian Anderson oder was, keine Ahnung, also immer alles ganz, ganz groß und ganz toll, aber vom eigentlichen Spiel habe ich da noch nicht so viel gesehen irgendwie.
Vor allem, er war so sicher auf der Gamescom, als ich da die jährliche 1-Stunden-Privatdemonstration von ihm genossen habe. Er war so sicher. Er hat das so fest geglaubt, das hat man gemerkt, dass das Squadron 42 rauskommen würde, noch dieses Jahr, aller spätestens wegen Polyfing, Anfang nächsten Jahres. Ja, und jetzt hat sich verschoben. Auf wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres ist es gerade.
Das Ding kommt frühestens zu Weihnachten im nächsten Jahr raus. Frühestens, denkt an meine Worte.
Wer regt sich da noch drüber auf? Also Star Citizen ist doch wirklich so, naja gut, wenn es irgendwann während meiner Lebzeit fertig ist, ist schön, wenn nicht, dann halt nicht. Also
ja, nee, halt die Erwartungshaltung. Ich rede nicht von Star Citizen, ich rede von der Solo-Auskopplung von Squadron 42.
Ja. Ich sage nach wie vor, Broken Age gefördert vor 4 Jahren. Ich habe bis heute nicht die Schachtel bekommen.
Was macht der Garriott eigentlich im Moment?
Der hat inzwischen jetzt haben die inzwischen, glaube ich, ihre Server so eingestellt, dass du deine Sachen permanent behalten darfst. Die haben einen Wipe nochmal gemacht und jetzt kannst du irgendwie deine eigenen Häuser da bauen und so, aber auch da ist mir unklar. Ich habe das Ding damals auch gebackt, aber es ist ja eigentlich noch nicht fertig und noch nicht draußen, aber trotzdem wird das schon irgendwie, das ist eher fast schon so ein bisschen, ja, Open Early Access Spiel geworden halt, aber ich würde das ganz gerne auch mal richtig spielen, wenn's da ist. Also hat der sich mal geäußert, Jörg, was daraus werden soll, ob es da irgendwie einen Termin gibt oder ob das irgendwie so eine sanfte Launchphase ist, jeden Monat ist was Neues ab sofort oder so?
Ja, also im Prinzip, wie gesagt, ich habe ihn auf der Gamescom getroffen, auch so Stunde so das Spiel zeigen lassen. Und im Prinzip ist das jetzt so ein Rolling Start, wie du schon gesagt hast. Die Server wurden gewiped das letzte Mal. Das heißt, die ganzen treuen schon längst Spieler, die sichern sich jetzt ihre Pfründe. Und irgendwann in den nächsten Monaten wird es dann tatsächlich noch einen offiziellen Start geben. Aber die Spielwelt wird dann quasi die sein, die Pionierspieler, die Founders oder wie er das alles nennt, sie schon besiedelt haben, was auch sinnvoll ist, weil die Weltkarte besteht ja immer nur aus einem Ortszentrum pro Siedlung und alles andere soll ja von Spielern gemacht werden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so sehr ich den Garriott mal verehrt habe und immer noch einen charismatischen und klugen Menschen finde und so sehr ich Ultima vergöttert habe, das Ding lässt mich kalt, das sieht scheiße aus, es ist überkomplex. Und es ist ein MMO und das kann noch so sehr mit üblichen MMO-Traditionen brechen. Also ihm ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man Missionen quasi nicht auf dem Präsentierteller mit riesigen Ausrufezeichen über den Köpfen und Eintrag auf der Minimap, sondern dass man sich so ein bisschen erspielen muss aus der Grafik, aus dem Spiel aus. Alles ganz tolle Ideen, aber es macht mich nicht an. Und Heinrich und ich haben ja mal vor 1,5 Jahren mittlerweile, haben wir eine frühe Version mal in der Stunde der Kritiker angeschaut. Und ganz ehrlich, es ist nicht viel schöner geworden oder spielbarer seitdem, aus meiner Sichtweise her.
Frage dazu noch ganz kurz, wenn jetzt auch dann die ganzen Spieler das schon vorbereiten und ihre Häuser da aufbauen, ihre Dörfer bauen und so weiter, sind die denn nicht ein Vorteil, wenn ich als Normalspieler einsteige, ein Jahr später oder was, dann haben die schon
ja, klar.
die Preise so, gesetzt, dann haben die sackweise Gold, dann haben die schon alle ist, Waffen und alle Rüstung erspielt und ich bin noch so der kleine Nach, der die Brot zusammen einsammelt. So ein bisschen,
das ist so, wie wenn du 20 Jahre nach der Mayflower kommst, dann kriegst du auch noch schönes Land, aber die ersten Siedler, die sind schon da
also und macht das bestimmen noch Spaß
das Geschehen.
Kauft das
ich weiß es nicht.
In ein paar Jahren,
ich weiß es nicht. Kann ich ja nicht sagen. Also ich sehe es auch kritisch, ja, klar.
Ich glaube, wir haben den Namen des Produkts nie erwähnt. Shroud of the Avatar. Das ist immer noch das MMO, an dem Garrett seit Jahren rumbuchselt, um jetzt hier die Auflösung zu verraten.
Ja, aber es ist halt die Balkanisierung der Spielebranche. Der ist ganz happy. Der hat seine paar 10 oder sogar 100.000 Spieler. Die zahlen ihm da auch Geld für. Und das merke ich immer wieder, im Prinzip gilt das auch für Star Citizen, nur 2 Nummern größer, im Prinzip kann den Leuten völlig egal sein, was über sie geschrieben wird oder auf YouTube berichtet oder ob sie einen Publisher finden, solange sie genügend quasi Überzeugte haben in ihrer Nische, um das Ding am Laufen zu halten. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die ich nicht schlecht finde übrigens. Also das macht solche Projekte autark von außen für solche kritischen Grandler wie uns auch vielleicht komisch, aber die Leute, die in der eingeweihten Blase drin sind, finden es fantastisch. Weil Star Citizen doch genauso, das muss doch gar nicht fertig werden. Die Leute haben doch ihren Spaß mit dem ständigen Hoffen das und ihre Raumschiffe putzen im Hangar. Das reicht
du jetzt eben. von dem Flughafenbau in Berlin oder bist du immer noch beim Spiel?
Ich bin noch bei Star Citizen.
Ah ja, okay.
Ich meine, solange die noch die Millionen reinschmeißen, klar, da muss es nie fertig werden. Aber was, wenn die mal irgendwann doch sagen, pass mal auf, Garrett, nach Roberts, nach 15 Jahren, wo ich jedes Jahr 5 neue Raumschiffe kaufe, die mir dann in meinem Hangar ansehen kann, ich würde auch ganz gerne mit denen fliegen wollen oder würde ganz gerne mit denen mal eine Story erleben wollen oder sowas halt. Dann würde ich mal sagen, was gucken, ob dann die Millionen irgendwann noch weiterfließen.
Ich habe Star Citizen kürzlich mal mit dem jüngsten Gericht verglichen, da wartet auch der brave Chris drauf, aber er ist dann doch froh, wenn es nicht kommt. Und
Zu Lebzeiten.
Und so ein bisschen könnte es bei Star Citizen in die Richtung gehen.
Hier mein Sohn, nimm her, das ist der Star Citizen Code, damit wirst du eines Tages im Weltraum fliegen können.
Ich glaube, ihr seht die wahre Entwicklung dahinter nicht, da könnte man doch jeweils eine Sekte rausmachen, eine richtige Sekte, die sich halt nur online treffen statt in irgendwelchen Zentren und halt immer schön zahlen.
Ja, aber wo ist denn der Unterschied zwischen den Fans Gruppen solcher Spiele, solcher Projekte und einer Sekte. Außer, dass sie, glaube ich, in der Realwelt ganz normal sind. Also der Schritt ist nicht so weit.
Du, es ist wie bei den Scientologen. Die müssen auch immer Geld rausrücken, dass sie irgendwie wieder clear werden und so. Und hier auch.
Das Level aufsteigen.
Dann spendest du, damit du ein neues Schiff bekommst oder so.
Jetzt bringst du mich auf Ideen für unsere Patreon-Kampagne. Vielleicht können wir da auch so Seligsprechungen als Incentive oder so, oder wir müssen diese Ablasszettel,
heiliges Weihwasser. Weihwasser, das Heinrich Lehnhardt angeschaut hat, das verteilen wir dann.
Vom Ufer seiner Insel geschöpft hat.
Einmal im Jahr einen persönlichen Händedruck eines Spieleveteranen.
Und die $1,000, die Tire, der kriegt dann Wasser, das von allen Veteranen angeguckt wurde. Das musste natürlich mit dem Flugzeug rumgeschickt werden, aber es kann sich ja lohnen, wenn die... ich höre auf.
Wir müssen dann Reliquien, Haare von Heinrichs Hund oder sowas halt dann da so irgendwie in Gussharz ein für den Schreibtisch als Briefeschwerer oder sowas dann.
Davon gibt's deutlich mehr als Haare von Heinrichs Haupt, die sind relativ dünn gesät inzwischen. Aber das ist auf jeden Fall meine Steilvorlage für die 20 Sekunden Werbung. Es gibt eine Patreon-Kampagne der Spieleveteranen. Keiner hat's gewusst, keiner hätte es gedacht. Patreon.com/Spieleveteranen. Da gibt's zwar noch nicht Haarlocken und Weihwasser, aber jeden Monat einen Bonus-Podcast für Unterstützer. Guckt euch das mal unauffällig an. Und apropos unauffällig, ich weiß nicht, kann ich das noch kurz reinwerfen, was mir noch einfiel? Und ich wollte euch vorhin nicht unterbrechen bei Wasteland 3, wo ihr also das Kleingedruckte da diskutiert habt mit den Finanzen. Was da bei Fig, weiche Aussprache,
aha,
ja wohl jetzt nicht geht, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier Investor, aber jetzt will ich auch noch mitreden. Das geht explizit nicht. Das wäre ja sonst völliges Chaos, wenn da jeder klein wenn jeder Kleinaktionär meint, er sagt jetzt, wo es lang geht, oder?
Du kannst ja mitreden, jein, du kannst ja mitreden, indem du das Ding auch nochmal nebenbei plätscht. Also du investierst in dein eigenes, was du spielst, woran du investierst, und dann kannst du sagen, du hast die Beta-Foren, du spielst das Ding und so, und dann kannst du das sagen, aber ich denke genau, außer du gibst den halt 2 Millionen auf die Hand, bar ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die 1.000 Dollar Investoren jede Woche einen Arbeitsbericht bekommen und so weiter. Nee, also das ist dann wirklich das ist eher so stiller Teilhaber, genau, wo du halt dann das Geld gibst und dann so wie die Oma, die in Startup des Jungen investiert, jetzt dann aber pleite geht und alle Ersparnisse wechseln und so ungefähr musst du dir das vorstellen.
Genau, aber das wäre ansonsten noch schlimmer als jedes Publisher-Verhältnis, wenn auch korrekt. Jeder Depp dir reinreden will, und wenn du sagst, nee, das finden wir kreativ schlecht, dann sagst du, ja, oder hier, mein Geld, Kapitalismus, regiert die Welt.
So mache ich das bei der Deutschen Bank die ganze Zeit.
Apropos Kapitalismus, was hatten wir denn noch? Also wir kommen heute absolut nicht um das Thema Virtual Reality herum. Ha. Der da jetzt schon mit den Augen rollt, der sollte durchhalten. Danach blättern wir in einem alten Heft.
Alte Menschen blättern in alten Heften.
Wie spannend.
Da halten wir uns fest an der Realität der alten Hefte. Es tut sich was an vielen Fronten. Es gibt Praxiseindrücke, die kommen ein bisschen später. Und Roland, du warst bei den Oculus-Leuten.
Jo.
Richtig, und da, ich habe den Überblick offen gestanden verloren, welche Helm wann, wie, wo, jetzt gab es wieder neue Ankündigungen, was war denn der Anlass?
Ich probiere es mal zu sortieren für den VR-Skeptiker oder die VR-Skeptiker unter uns hier. Letzte Woche, Oculus macht ja einmal im Jahr die Oculus Connect. Beim ersten Mal war es noch irgendwie ein Konferenzraum, beim zweiten Mal letztes Jahr waren es 1.500 Leute, die im Dolby Theater in Hollywood sich getroffen haben und so ein bisschen Wasserstandsmeldung der Oculus und VR Community gemacht haben. Dieses Jahr gab es das Ganze inzwischen schon im doch deutlich größeren San Jose Conference, McAnney Conference Center in San Jose, wo früher auch schon mal die Game Developers Conference war oder auch die GTC von Nvidia ist. Und das war von den Sessions her so ein bisschen, da gab es dann die üblichen Podiumsdiskussionen und muss man sagen, teilweise spannende Leute dabei. Da gab es eine Story, mit der die hatten eine Diskussion zum Thema Musik in VR und wie nehmen es inzwischen Musiker oder machen Musikvideos draußen. Da hatten die einen der Gründer von MTV am Start, hochspannender Mann, der wurde aber leider höchst selten befragt und wenn dann nur mit eher dümmlichen Fragen, wo ich sage, Mensch, den können wir doch bessere Fragen stellen. Da hat es mich ein bisschen gezuckt, auf die Bühne zu stürmen, das Mikro zu greifen. Was es an neuen Sachen gibt, endlich nach vielen, vielen Monaten kommt im Dezember, kommen die am Nikolaustag die Oculus Touch Controller raus. Das sind diese runden, halbrunden Teile, die so ein bisschen den Controllern vom Vive ähneln, aber besser um die Hand rumsitzen, mit dem du halt dann nicht mehr mit Gamepad arbeitest, sondern die werden unabhängig voneinander getrackt von deinem Sensor. Es liegt auch noch mal ein weiterer Sensor dabei, dass du schon ein bisschen breiteren Erfassungsraum hast. Also das ist cool. Der Preis ist nicht cool. Deswegen kostet oder die beiden kosten dann 200 Dollar. Du kannst dann nochmal für 80 Dollar einen dritten Sensor kaufen, hinter dich stellen, um halt dann wie bei der Vive so Raumscaling, was ich meine. Du bist im ganzen Raum, kannst dich umdrehen und so, wirst immer zu jeder Zeit erfasst. Es gibt dann auch neue Kopfhörer, die sagen, was ja cool bei dem Oculus Rift ist, da sind welche mitgeliefert, du brauchst keinen zweiten Kopfhörer, Kabel reinstecken und dann nochmal mit noch mehr Kabeln stolpern und so. Gibt es dann so In-Ear-Kopfhörer, die alles noch ein bisschen besser abdecken sollen. Und apropos Kabel, vorgestellt haben sie dann außerdem einen Prototypen namens Santa Cruz. Der ist ein Oculus Rift Headset mit ohne Kabel, in Anführungszeichen. Da gibt's dann hinten am Hinterkopf, wie bei den Borg, so eine Recheneinheit.
Ah, sehr interessant.
Und wirklich interessant. Damit kannst du dann im Raum frei bewegen, dich. Und die anderen Dinger nennt man ja Outside-In-Tracking. Die testen halt, wo bist du, dann rechnen sie es rum. Das Ding hat Inside-Out-Tracking. Das heißt also praktisch wie bei Cardboard oder Gear VR, diesen Mobillösungen, haben die das auf einer hochauflösenden Plattform gefahren. Und ich sprach danach mit deren Mobilchef und der meinte, ja, jetzt Vorsicht, das ist nicht gesagt, dass das Ding so aussehen wird. Wir wollten nur zeigen, dass es geht und das ist eben halt auch wirklich die Zukunft. Also ich denke nicht, dass die Massen dass das Ding so ein Massending werden wird mit Kabel und so weiter. Nur gibt es halt derzeit noch keinerlei öffentliche Standards, die es dir erlauben, 16 Millionen Pixel, sprich halt irgendwie 4K mal 4K, was dann so ein bisschen das Fernziel ist, in Echtzeit zu übertragen. Aber sie sind dran, war spannend. Und auch spannend war, dass statt Parmalucky, der so ein bisschen auch in Ungnade gefallen ist mit den Entwicklern, weil er nicht direkt Trump, sondern eine Trollbrigade von Trump unterstützt hat, die irgendwie im Internet Memes und Hass und irgendwas gegen Clinton sehen wollte. Der war komplett nicht da. Der war weder bei der Keynote dabei, wo er sonst immer war. Er war in keinerlei Gängen zu sehen, auch nicht in irgendwelchen Sessions. Und früher war er immer so umgeben mit seinen Fans und Jüngern und unterschrieben hier und da und gesprochen, aber komplett nicht da. Und manche munkeln schon und sagen, Mensch, wer weiß, ob die den schon gefeuert haben. Und wir kriegen dann irgendwie in ein paar Wochen eine Mitteilung, ja, er sucht sich neue Herausforderungen und so. Stattdessen war Mark Zuckerberg da. Und da ist ja schon, wenn man sagt, okay, man kann sagen, was man will, Facebook und so, aber Zuckerberg, Jobs und Gates und so, ist ja schon auch irgendwie ein gewisser Promi-Faktor dabei, wenn der die Bühne betrifft. Und er hat gezeigt, was ganz, ganz witzig war, eine Mischung aus VR, gekoppelt mit Facebook, er hat seine Frau angerufen mit Messenger, die war gerade irgendwie in einem Krankenhaus, die ist ja Kinderärztin, und dann hat er noch dann mit einer Kamera zu Hause geguckt, was sein Hund macht, also ein Gruppenfoto für Heinrich wichtig, der Hund, ich kannte diese Hundeart noch gar nicht, das sind so verzottelte Tiere, so wie Chewbacca, die Augen gucken raus, und der hat so wie so Dreadlocks, der Hund. Kennst du die Hunderasse? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie recherchieren kannst oder ob dir das einfällt. Und jedenfalls hat er dann ein Gruppenfoto gemacht mit seinem Avatar, seiner Frau per Messenger-Video und dem Hund, und zu zeigen, hey, das geht, wir können die ganzen Dinger miteinander verbinden und verknüpfen. Und ja, also Facebook hat, oder Facebook als Tochter- oder Mutterfirma von Oculus hat auch keine Angst, da Geld reinzustecken. Die haben schon Softwareentwickler bisher mit einer Viertelmilliarde unterstützt. Sie schmeißen jetzt eine weitere Viertelmilliarde rein, um zu sagen, so, macht Software für uns und hier, wir sind eure Mäzen sozusagen. Und immer mehr von den großen Entwicklern. Es gibt immer bisher Leute, die sagen, Mensch, VR, alles ein Schrott, weil das sind nur Minispielchen und keiner weiß so genau, was kann man da eigentlich mit spielen, und ich muss dann rumfuchteln, wie auch mit Kinect und Wii, und war auch schon ein Scheiß. Und jetzt sind da Leute dabei wie 4A Games, die Metro und Stalker-Spiele gemacht haben. Die haben einen Shooter, so einen Deckungsshooter gemacht, sehr, sehr witzig. Epic Games, die haben einen, da bist du als Roboter, Mechaniker in Anführungszeichen, dabei Robot Recall, musst verrückt gewordene Roboter ausschalten, die kannst du entweder abschießen oder auch dann den Arme und Beine und Köpfe abreißen oder gegeneinander schlagen und dann dabei stoßen oder schmeißt die Luft hoch, schießt auf den, dann sagt er, ah, ich kann den Roboterhimmel sehen, ich kann den Roboterhimmel sehen, also sehr witzig gemacht. Und das ist eigentlich das beste Spiel, und dann bin ich ruhig, das kam von Ready at Dawn, die sind ja auch schon seit ein paar Tagen dabei und machen Spiele für Sony bisher. Das ist ein Weltraumspiel, in dem ich einen Roboter spiele, der muss Menschen auf einer Raumstation helfen, eine große Anomalie zu untersuchen. Und da wurde mir echt mulmig, muss ich sagen, die ersten Minuten, weil du schwebst dann schwerelos rum. Dein Körper denkt, Moment, wo bin ich hier? Und ich schwebe ja eigentlich. Kannst dich dann festhalten mit den Oculus Touch-Controllern, allen möglichen Vorsprüngen, also eine Hand für Schiff, eine Hand für den Roboter. Verlässt das Raumschiff dann auch, muss dann draußen im freien Raum des Universums eine Antenne reparieren oder dann zurück mit so einem kleinen Gleiter fliegen und der Leiterin der Raumexpedition helfen. Und als du so ein Raumbeben losbricht, die ist dann eingeklemmt, dann musst du mit so einem Schneidbrenner ihn rausholen. Sehr, sehr cool gemacht, wirklich. Also dieses Schwerelos im Weltraum und rechts das Schiff, links ist die Schwärze des Alls. Da hat mir ein Bekannter erzählt, das Oculus Test Labor, die testen die ganzen Spiele immer, zum ersten Mal ist einem schlecht geworden. Also da haben die dann die Entwickler die Ehre gehabt, jawohl, ihr habt es geschafft, einem von uns ist schlecht geworden, der ist dann raumkrank geworden, in Anführungszeichen, weil er dann da im luftleeren Raum in der Schwerelosigkeit das doch nicht ganz so gepackt hat zum ersten Mal. Aber kurzum, VR mag jetzt noch in diesem Jahr nicht so groß sein, hat doch jeder nicht zu Hause, aber Jörg, willst du da ein paar Sachen zu sagen zur PSVR, denke ich mir mal, aber generell das Ding ist noch nicht so tot, wie es sich manche Neinsager gerne wünschen würden.
Wir haben jetzt seit kurzem auch die PSVR, also die PlayStation VR-Brille in der Redaktion. Ist der jetzt auch endlich offiziell erschienen? Also wenn der Podcast draußen ist, ist sie schon ein paar Tage erschienen. Und die Glücklichen, die vorbestellt haben, oder eine der wohl wenigen im freien Handel verkäuflichen Exemplare sich ergattert haben, können es jetzt quasi auch schon zu Hause ausprobieren. Und PSVR ist so ein bisschen die dritte der drei großen Brillen, also Oculus und was eine Roland gerade erwähnt hat, Vive. Und eben der HTC Vive, genau. Und ist die günstigste insgesamt, ist auch die technisch simpelste, aber immer noch weit überlegen. Das kann ich jetzt nach einem Tag der intensiven Beschäftigung sagen. Allem, was es da so gibt, à la Gear VR und Google Cardbox, wo man halt sein Smartphone irgendwo reinschiebt und dann eine App startet, weil das Ding eben unter anderem die Kopfbewegung gut erkennen kann, weil über die PlayStation-Kamera zum Beispiel kannst du dich auch umwenden, das wird bemerkt, und weil es einfach eine ganz andere Qualität hat von der Bauweise her. Also das umschließt vom Nacken kommend quasi so auf den Seiten den Kopf mit so einem Ring, der natürlich à la Fahrradhelm verstellbar ist. Dann hast du direkt auf dem Kopf nix, also Leute, die da keine Haare haben, müssen aufpassen, wenn sie mit in die Sonne gehen, Sonnenbrandgefahr.
In die Sonne gehen mit einem VR-Helm. Relativ unwahrscheinlich, aber danke für den Hinweis. Das hast du jetzt nur wegen mir gesagt, das ist schon klar.
Kein Kommentar. Und nach vorne ist dann halt die Brille, und das Geschickte ist bei der Sony-Fassung, dass du das Gewicht gut verlagert hast. Also du hast quasi im Nacken sitzend einen relativ schweren Anteil der Gesamtbrille sitzen, was bei den anderen nicht so ist. Und darum trägst du die einfach bequemer, obwohl es die schwerste in Gramm ist, um, was weiß ich, 60 Gramm oder 80 Gramm, die sie schwerer ist als, glaube ich, die HTC Vive, und die schwerste ist die Oculus oder andersrum, merkst du es nicht so. Und das ist halt elementar wichtig, weil wenn man das Ding mal eine halbe oder dreiviertel Stunde auf hat, dann fängt das an, deinen Kopf zu belasten und über den Kopf natürlich die Nackenmuskulatur. Und viele Leute, die da Kopfweh kriegen oder sich unwohl fühlen, haben einfach dann Nackenverspannung, und das so, glaube ich.
Interessant. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt wegen dem Display oder so, sondern kommt vom Nacken hier.
Ja, ja, auch vom Nacken. Und dazu kommt natürlich die Motion Sickness, wenn sich quasi das, was du siehst, anders bewegt als das, was dein Körper spürt. Das ist ja das Problem, das die Spiele haben. Und da gibt's auch eins bei PlayStation VR, das ist richtig brutal. Das nennt sich Rigs. Das ist so ein, im Prinzip ein Sportspiel, wo, glaube ich, drei Mechs gegen drei Mechs kämpfen in einer Arena, also Piloten gesteuert, du bist einer der Piloten. Und bei dem Spiel musst du ständig nach links steuern, dabei springen, den Kopf nach rechts umreißen, weil du mit dem Kopf auch zielst. Und das ist so richtige Übelkeitsgarantie. Und ich habe das auf der Gamescom zuletzt gespielt, und neben mir saß die Chefentwicklerin, eine Frau, und meinte dann so leicht mitleidig, naja, du musst noch ein bisschen besser werden, ein bisschen ist Übungssache, meinte sie. Und ich war echt froh, als ich das Ding wieder absetzen durfte, weil mir da echt schlecht geworden ist.
Ist das vielleicht ein Generationsproblem? Ihr habt hier auch jüngere Kollegen, jetzt im Vergleich zu dir in der Redaktion, gibt es da vielleicht Unterschiede, dass die jungen Gehirne das besser auf die Reihe kriegen?
Also ich glaube nicht. Also der Christoph macht gerade zum Beispiel so ein Video, wo er alle Spiele nochmal vorstellt. Es gibt jetzt schon 20 Spiele, die wir vorrätig haben, 10 Demos, 10 fertige. Und der hat just das Rigs gespielt und hat gesagt, er hat für diese 1-Minuten-Sequenz hat er nur das Tutorial genommen, weil ihm wurde im eigentlichen Spiel wirklich schlecht. Also das... Also ich weiß nicht, was Sony da reitet, und die haben es auch auf jeder Messe tapfer präsentiert. Der Witz ist, es ist ein richtiges Spiel, weil viele der Spiele sind eher so Demonstrationen mehr als Spiele, die es momentan gibt. Oder bewegen sich halt nicht wirklich im Raum, sondern du teleportierst dich von einer Stelle zur nächsten, um eben dieses Problem zu vermeiden. Und bei Rigs hast du halt ein echtes Hardcore-Sportspiel mit Mechs, die schießen müssen, die irgendwo durchspringen müssen, um Punkte zu machen. Und also Bewegung in drei Richtungen gleichzeitig, und das bei VR. Wahrscheinlich ist das ein Testprogramm von der US Army oder wem auch immer, oder den Self-Defense Forces von Japan, weil wer danach nach 2 Stunden noch stehen kann und seinen Namen sagen, den kannst du auch in den richtigen Chat setzen, wahrscheinlich.
Kampfpilot. Und einen Orden kriegst du auch gleich zugeschickt mit der Post.
Wahrscheinlich, ja.
Noch will ich nicht unterbrechen. Also mach mal, dann frage ich.
Also was ich noch sagen wollte ist, dass die Sony PlayStation doch auch von, weil wir kennen ja alle drei, und ich kenne auch persönlich alle drei Fassungen, doch den ausgereiftesten Eindruck macht, obwohl sie von der reinen Bildqualität und Auflösung her die schwächste ist. Aber zum Beispiel war mir subjektiv so, als sei dieser berühmte Fliegengitter-Effekt, dass du quasi die Grenzen der einzelnen Pixel sehen kannst, als läge da ja ein ganz feines Gitter drüber, dass du das kaum sehen kannst. Was ich interessant finde, weil ja gleichzeitig die Auflösung definitiv technisch, faktisch die schlechteste ist. Und zum anderen fand ich, ist es schon ein Vorteil, nachdem ich mich zum Beispiel schon vor 2 Jahren mit dem, glaube ich, zweiten Vorsehermodell von der Oculus wirklich rumgeärgert habe, mit Treibern, bis das irgendwann mal lief. Hier ist es natürlich so, die Gnade einer einheitlichen Plattform, du schaltest die PlayStation ein, du musst unter Umständen, wenn du sie jetzt erst gekauft hast, deine PlayStation Cam kalibrieren, was eine Minute dauert, dann musst du dann wird es wahrscheinlich sich ein Update erstmal runterladen, ist man ja mittlerweile auch auf Konsole gewöhnt, okay, nochmal 2 Minuten, dann brauchst du 2-3 Minuten, um das Ding einzurichten, aber dann hast du es eingerichtet und du weißt, das wird jetzt laufen mit jedem Spiel, das ich auf PlayStation dafür bekomme. Und das ist einfach so ein Riesenvorteil, wenn du sonst dich rumgeärgert hast mit virtuellen Bildschirmen, um überhaupt das Spiel dann in den Oculus Rift Modus schalten zu können. Wenn du nicht wusstest, nimmt er jetzt den nativen Modus oder den Display Clone Modus. Gut, das haben sie mittlerweile wohl entfernt. Jetzt ist es auch bei der Oculus professioneller. Aber es ist schon, was das was so quasi die Hürde ist, dass du Technik-Freak sein musst, um die PlayStation VR in Betrieb zu nehmen. Also das ist doch deutlich geringer, scheint es mir, als bei den anderen beiden
Modellen. Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Ne? Diese ganzen Sorgen auch nach dem Motto, reicht die Grafikkarte und wie viel Framerates und dieser ganze Mist. Also so dieses Plug-and-Play, das funktioniert wohl wirklich ganz gut. Also was ja auch schon immer ein Vorteil von Videospielkonsolen war mit der vereinheitlichten Hardware. Also das kann auch ein Laie bedienen und außer den vielen Kabeln.
Ja gut, aber du sprichst es an. Also die vielen Kabel sind schon Akt. Also du hast ja zum einen erstmal ein USB-Kabel von der PlayStation. Das machte dann auch einen der beiden USB-Ports kaputt. Und wir haben zwar so einen Port-Replikator, wo du dann aus 2 USB-Ports 5 machst, das war bei irgendeinem Guitar Hero mal dabei, aber da hat dann auf einmal der Kopfhörer, gehisst, ganz komisch, so, ja, Störgeräusche gehabt, also haben wir das wieder rausgezogen. Dann hast du ja diese Processing Unit, oder wie wir Fachleute sagen, die PU, und das ist dann wieder ein kleines Kästchen, ist gar nicht so klein, ist so etwa halbe Größe von einem, ja, was habe ich jetzt, nee, etwas so groß ist wie ein externes DVD-Laufwerk, nur etwa doppelt so hoch, wo ja der Sound irgendwie verarbeitet wird und das HDMI-Signal getrennt und so weiter. Und dann hast du die Kabel zu deinem wirklichen Headset und da geht dann nochmal ein Kopfhörerkabel ab. Übrigens liegt so ein In-Ear-Kopfhörer liegt schon bei, netterweise. Ja, also ist schon eine ziemliche Wurstelei, aber Sony legt halt eine große, so ein Ausfallposter bei, wo das für doofe erklärt wird. Da an den Kabeln hängt halt dann eine große 1, 2 und 3 dran, oder sie haben die 4 typischen PlayStation-Symbole hier, also Dreieck, Quadrat und so weiter, haben sie so auf die Kabel gemacht, dass du wirklich weißt, wo du sie reinschieben musst. Und also im Rahmen des Möglichen, dass du halt wirklich einen Kabelsalat hast danach, ist das bei der PS4 VR schon gut gelöst.
Jetzt aber die eine Frage, die ich doch nochmal stellen muss, was jetzt vorhin so ansatzweise zwischen den Zeilen zu interpretieren war bei deinen Ausführungen zu den Spielen, war das Gefühl, das ich jetzt habe, ist, es gibt so 2 Arten von VR-Spielen. Das eine sind die, wo viel los ist, richtige Spiele, interaktiv Bewegung, da wird einem allerdings schlecht. Und dann gibt's die andere Kategorie, sind die Nicht-Übelkeitsspiele, aber da steht man rum und es ist wenig interaktiv. Ist das etwas überspitzt formuliert?
Nee, das teilt schon ganz gut ein. Es gibt aber eine mittlere Kategorie und das sind die Weltraum- und Rennspiele. Und zum Beispiel haben wir schon vorgestellt auf Gamers Global heute das Drive Club VR. Und Drive Club ist ja ein bekanntes Rennspiel, Rennspielserie. Und das ist im Prinzip jetzt eine Version, die halt in VR funktioniert und den großen Vorteil hat, du hockst eh in einem Cockpit. Das heißt, du bewegst dich zwar über den Rennkurs, aber du selbst bewegst dich nicht im Auto, bis auf dass du den Kopf nach links und rechts tust oder nach oben und unten. Und das funktioniert sehr gut. Oder es gibt das Eve-Dingens da, wo du halt, ja, es ist kein Elite, es ist mehr ein Ballerspiel, aber wo du halt in einem Raumschiff-Cockpit sitzt. Und die funktionieren sehr gut und sind definitiv echte Spiele. Und dann gibt's in der Tat so Sachen, wo man ja eher sich halt à la Adventure von Schauplatz zu Schauplatz teleportiert und dort zum Beispiel schießt. Zwischendinger sind zum Beispiel dieses Until Dawn, wo du durch durch diese Geisterbahn quasi fährst oder auf also wie ein typischer Rail-Shooter auf echten Rails mit deiner Lore quasi fährst die ganze Zeit. Wo man natürlich jetzt sagt, naja, sind Rail-Shooter echte Spiele? Es war schon immer so ein bisschen so ein Zwitter, aber sowas funktioniert halt auch gut. Du fährst da durch, du kannst maximal entscheiden an der Stelle mal, ob du nach links oder rechts weiterfährst. Das stoppt oft, dann weißt du, oh, jetzt kommen sie von allen Seiten. Und dann hast du halt im Wesentlichen damit zu tun, auf die zu ballern. Und das funktioniert auch gut. Also ich würde es mal vielleicht ein bisschen anders sagen. Die Spieltiefe der aktuellen VR-Spiele, die ist sehr überschaubar, also Rail-Shooter, aber sie funktionieren schon. Also die Entwickler oder zumindest viele davon, die Entwickler haben sich schon Gedanken gemacht, was sie da tun und was den Leuten zumuten wollen. Und natürlich hat auch Sony kein Interesse dran, dass die Leute reihenweise mit Übelkeit zum Arzt gehen nach ihrem ersten Wochenende. Also, es ist nicht ganz so schlimm, wie du denkst, aber rein, ja, also nach wie vor Zustimmung, du wirst immer das Problem haben, wie bewegst du dich durch den Level? Und wenn du dich als Spielfigur quasi selbst bewegst und drehen musst und hoch und runter schauen und dabei schießen, und ich glaube, das werden die Spiele sein, die echt nur Leute, die einen starken Magen haben, gerne spielen werden.
Ist denn jetzt so ein Spiel dabei, wo du sagst, also deswegen würde ich mir das Ding jetzt privat kaufen, das würde ich jetzt auch gern länger noch spielen?
Also ich bin Schwabe, bevor ich mir was kaufe, das ist es vielleicht, ja, aber sagen wir es mal so, wenn ich das Ding habe, dann würde ich zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen, obwohl es nur 50 bis 60 Minuten faktische Netto-Spielzeit hat, dann würde ich ganz stark raten, die 20 Euro für Batman Arkham VR locker zu machen. Ich kann auch nicht verstehen, warum Sony nicht Millionen an Warner überwiesen hat, um das gleich zu bundeln und beizulegen. Weil Batman VR oder Arkham VR ist wirklich das. Also wenn du 20 Minuten Zeit hast oder 10, um deine Freunde, Freundin, Hund, Oma, Mutter, Vater, wen auch immer, Spiele verächtender Kumpel von VR zu überzeugen oder dass deine 500 Euro Investment nicht völlig für die Katz waren, dann nimm dieses Spiel. Weil es fängt schon so an, dass du dich als Batman selbst erstmal ausrüstest, dir den Helm aufziehst, deine Waffen so an den Gürtel steckst und damit lernst du automatisch in den ersten 5 Minuten, wie funktioniert eigentlich diese Bedienung mit den Move-Controllern in der Hand. Und von da geht's weiter. Du stehst, du kannst viel rumprobieren, du kannst dir selbst Blut abzapfen, das dann in eine Zentrifuge stecken, das dann wieder nehmen und ins andere Gerät stecken.
Da wird Heinrich also gleich wieder ohnmächtig, Blut abzapfen.
Naja, es ist ja nur virtuelles Blut. Und dann geht's quasi ins eigene Spiel. Und da habe ich jetzt, ich habe auch ein Video gemacht, ein längeres, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nur den ersten Level gesehen. Es soll dann später auch noch so, auch so Rail-Shooting geben, wo du in dem Batmobil sitzt oder du wirst auch mal wahrscheinlich auf Gegner deine Batarangs schmeißen müssen, also deine Wurfsterne. Aber das, was ich erlebt habe, war im Prinzip ein Adventure. Du stehst an der Stelle, du guckst dir eine Szene, die dort quasi als so virtuell gespeichert ist, guckst du dir an, um im richtigen Moment zu stoppen und dann scannst du quasi und so nimmst du quasi Beweise auf und löst quasi Fälle so nach und nach. Das ist alles spielerisch, ehrlich gesagt, kasualisiert, wie es ein Core-Gamer eigentlich nicht erträgt. Aber dadurch, dass du als Batman da mitten in Gotham stehst und dich umschauen kannst und du schaust an dir runter und du ziehst deinen Scanner raus oder deinen Wurfhakenteil. Es ist einfach fantastisch. Und wenn ich das halt weiterdenke, dann weiß ich doch, da können schon ziemlich geile Spiele für entstehen.
Und du hast da keine Probleme, dann wieder in die Realwelt zurückzukehren, wenn du so völlig eingetaucht bist in dein Batman-Erlebnis und dann nimmst du den Helm ab und dann wirst du von anderen Haushaltsangehörigen nicht mit dem nötigen Respekt behandelt.
Naja, das kann natürlich schon passieren. Und das alte lustige Lied, ich habe zum Beispiel just heute halt dieses Video aufgenommen und da wir alle gut zu tun hatten, war ich wirklich allein, niemand hinter der Kamera. Und dann hast du die Kamera gestartet, das Aufzeichnungsgerät für die Spielgrafik, weil die wird an den Fernseher weitergegeben. Dadurch können wir es auch einfach abgreifen und Videos machen. Das ist also dann ein Video, das ganz normal aussieht, nicht so verzerrt, wie sonst eigentlich VR-Aufnahmen aussehen. Ja, und dann habe ich die Brille aufgezogen, justiert. Ich bin Brillenträger, das ist immer so ein bisschen, bis es, ja, okay, klappt, wunderbar. Dann die Kopfhörer aufgesetzt. Jetzt, wie setze ich die richtig rum auf? Weil ich habe ja die Brille auf. Also so zwischen Brille und Nasenspitze durchgelinst. Ah, ein L, okay, muss ich nochmal drehen. Dann fällt mir auf, okay, jetzt habe ich die Brille auf und auch den Kopfhörer, aber wo sind die beiden Move-Controller? Und dann, das war wirklich wie blinde Kuh. Ich habe so im Raum rumgetastet. Dann, ja. Hoher Unterhaltungswert, aber es geht schon. Und ja, klar, wenn du die dann...
Ich muss übrigens sagen, also ich finde ja fast beim Angucken deines Arkham Gamers Global Videos, ich finde ja fast... Das Begutachten der grazilen Körperbewegung ist ja mindestens so schön anzugucken, wie das eigentliche Spiel geschehen, weil ihr habt ja schlauerweise das einkopiert. Also man sieht rechts unten den Spieler und was er macht und wie er sich da verrenkt. Also ist schon ganz witzig.
Ja, ich habe mir dann selbst gewünscht, doch vielleicht jetzt bis Weihnachten wieder 2 Kilo abzuspecken, weil man denkt ja nicht immer ans Bauch einziehen, wenn man gerade mitten im Kommentieren und Spielen ist. Aber klar, sonst kapierst du ja gar nicht. Wenn du das weglassen würdest oder auch bei sitzenden Spielen, wie er zumindest den Kopf bewegt, der Benjamin oder der Christoph, du würdest, dann wärst völlig verwirrt, weil natürlich bewegt sich das Bild mit. Also das heißt, du hättest dann für den Zuseher ein grundloses Rumgewackle. Wenn du allerdings den Kopf siehst, dann kapierst du, ja klar, der guckt jetzt gerade nach links und jetzt wieder zurück. Also das halte ich sogar für sehr wichtig, das so zu machen. Ja. Zur Frage nochmal, ich würde mir privat es wahrscheinlich nicht kaufen. Also wenn, jetzt ist es...
Aber wenn jetzt jemand sagt, VR, ich habe so Bock drauf, ist es nicht das schlechteste System? Vor allen Dingen, weil du gesagt hast,
es ist relativ bezahlbar. Einfach. Es ist relativ bezahlbar. Sony hat schon gesagt, also man wird definitiv nicht die PlayStation Pro brauchen, um die Spiele zu genießen. Es ist einfach, ja, dadurch, dass es ein geschlossenes System ist, ist die Chance dafür auch wirklich in Zukunft, natürlich nicht für alle Zeiten, aber jetzt sind schon einige Sachen in Entwicklung, in Zukunft die wichtigsten Sachen auch zu bekommen, plus ein paar Exklusiv-Software-Titel. Die Chance ist am größten und das finanzielle Investment ist am geringsten, weil was man vergisst bei den 750 € Preisen und aufwärts für die beiden anderen, ist ja, dass du dazu noch einen wirklich sehr schnellen Rechner brauchst. Also wenn du nicht in den letzten 2 Jahren dir einen gescheiten Spielerechner gekauft hast, ist die Chance groß, dass du aus dem Grund es nicht ganz genießen können wirst. Und wenn du dann anfängst, dir eine neue Grafikkarte zu kaufen, dann bist du bei Oculus Rift und bei HTC Vive bei deutlich über 1.000 €, also bei deutlich mehr als der Hälfte von dem, was dir die Sonys abknöpfen, wo du ja wohlgemerkt auf jeden Fall auch die PS-Cam und aus meiner Sicht auch die Move-Controller brauchst. Vielleicht dazu noch ein ganz kleines Schwenkerchen. Man kann alle VR-Spiele für PlayStation auch mit Gamepad spielen. Zumal ja auch das Gamepad durch diese leuchtende Front erkannt werden kann im Raum. Aber da würde ich wirklich zu raten, entweder die alten Move-Controller, die man sich damals gekauft hat und die seitdem verstauben und nie benutzt wurden, wieder rauszukramen oder sich für, keine Ahnung, 40-50 € 2 neue zu kaufen. Weil wenn schon virtueller Raum... Und im Batman-Video hast du es ja gesehen, du greifst dauernd nach Dingen. Das kannst du natürlich auch mit dem Gamepad machen, aber es ist nicht so immersiv, weil die Illusion, dass du wirklich im Raum wohin greifst, einfach so nicht vorhanden ist.
So, und wenn alle jetzt Kopfweh und leichtes Übelkeitsgefühl bekommen, weil wir so lange über Virtual Reality geredet haben, dass ihnen schwindelig wird, können sie sich festhalten an ihrem gut erhaltenen Exemplar von PC Player 1296, nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Thorsten Oppermann und einer ASM in die ganz frühen 90er begeben haben, wollen wir diesmal gucken, was so vor ziemlich genau 20 Jahren geschrieben wurde in der Fachpresse. Und diese Vorweihnachtsausgaben sind ja auch dann relativ gut ausgestattet mit interessanten Spielen. Und ja, wollen wir von vorne nach hinten klettern? Hat jemand bestimmte Lieblinge? Gibt sicher so einige Themen, die man ansprechen könnte. Und vor allen Dingen, also schon bei den Titeltexten finde ich ja einige Sachen schon ganz lustig. So vor 20 Jahren war es schon Thema, dass man sich über Bugs aufgeregt hat. Also Fehler in Mercenaries, NHL 97 und Daggerfall. Das war ja auch berüchtigt. Also Bugs in veröffentlichten Spielen waren ein Riesenthema. Und auch vor 20 Jahren Retro als Titelthema. Die besten Emulatoren, die tollsten Klassiker. Da fühlt man sich jetzt so richtig alt, wenn die Retro-Themen schon Retro sind. Aber was ist euch denn aufgefallen in der Ausgabe?
Ich finde gleich spannend auf Seite 9. Das ist ein Heft, wo sowohl Mick als auch Jörg als auch myself, wir alle mitgemacht haben. Also normal ist so einer von uns immer schon bei anderen Zeitschriften gewesen, aber hier sind wir alle drei, bis auf Heinrich, der wahrscheinlich gerade schon irgendwie
PC Extreme.
Genau, hier werden Experten, da war er weg. Sonst hätten wir alle vier uns beim gleichen Heft heute mal einmal getroffen.
Knapp daneben, das war, glaube ich, hat ja nicht lange gedauert, das Abenteuer, aber da war ich, glaube ich, das war so einige Monate, nachdem ich bei der Player als Freier aufgehört habe.
Ja, du warst weg, Boris war da, wir hatten kurz zuvor die berühmten 5 Sterne eingeführt. Ich erinnere mich noch gut.
Das war eine dicke Ausgabe, das weiß ich noch. Das ist irgendwie, das war ja so die vorgezogene Weihnachtsausgabe, die im November rauskam mit 214 Seiten oder was. Also das war, ich weiß noch, das waren lange, lange Abende, lange Winterabende in und um den Großraum München damals.
Ich sehe natürlich da Sachen drin wie Command & Conquer, Red Alert, das ich auch getestet habe. Das war eine gute Ausgabe. Also nicht nur deswegen natürlich, waren einige spannende Sachen drin.
Oh Mann.
Ich tue mich gerade noch durch die Previews klicken. Mick Schnelle über den Bundesliga-Manager 97.
Oh ja, war, vor allen Dingen dieser das wundervolle war diese... Frag.
Hallo?
Ich bin noch... Keiner will zuerst. Ich meinte nur, das war doch diese Skandalversion, oder? Wo sich dann rausgestellt hat, dass sie, um irgendwie Termine noch zu machen, haben sie dann irgendein...
Das Ding war so bugverseucht. Und vor allem habe ich hier noch reingeschrieben bei der Preview, im November war auf jeden Fall noch eine Menge Feinarbeit und Feinschliff, damit der Bundesliga 97 nicht als nächstes prominentes Mitglied den Bug-Report füllen wird. Und das hat er danach auf einen Monat gemacht. Ich habe sogar mit der Verbraucherberatung telefoniert, mit einer Anwältin von da, was man denn so machen kann, wenn man das Ding nur gekauft hat und wie werde ich es wieder los und wenn die das Ding eh nicht repariert kriegen. Dann habe ich mit Software 2000 permanent telefoniert, mit Entwicklern, mit den Support-Leuten und. Das hat uns auf Monate beschäftigt. Wir haben danach sogar, glaube ich, eine eigene Rubrik geschaffen, 2-3 Ausgaben lang, immer die neuesten Bugs und welche entfernt wurden und welche neu kamen beim Bundesliga-Manager 97. Das war so der erste richtige Kracher in Fehlern. Und das vor allen Dingen aus einer renommierten Reihe, weil die Bundesliga-Manager-Reihe war bis dahin ohne Fehl und Tadel gewesen.
Das wollte ich sagen. Ich meine, das sind ja kein Erstlingswerk von den Jungs. Das haben die ja schon mal gemacht. Ne? Also, weißt du warum? Haben die irgendwie in die Engine gewechselt oder sowas? Oder was
ja, war früher, ganz am Anfang war es ja so, da haben der Jens Onn und Werner Krahl, die haben das mehr oder weniger allein gemacht. Die haben es über Software 2000 vertrieben, aber nicht bei Software 2000 oder irgendwas. Und zu dem Zeitpunkt waren die da aber schon integriert drin und ich glaube, beide waren irgendwie auch schon leicht auf dem Absprung. Die haben danach ja auch was anders gemacht, sich selbstständig gemacht mit Hardline. Und hier war einfach, glaube ich, zu viele Köche haben einfach den Brei verdorben, was bei Software 2000 dann gemacht wurde und nicht mehr zwei Leute in ihrem Keller, sondern halt ein richtiges Team und ich glaube, das war nicht sonderlich gut organisiert, das Team.
Und dann war es, glaube ich, so ein Fall, wo man gesagt hat, hier, das muss an dem Termin ins Presswerk, Weihnachten, wir brauchen das Geld. sonst gehen die Lichter aus und dann Augen zu und durch. Und dann wurde ja dann wurde auch sogar noch an Software 2000 die Geschichte in die Welt gesetzt, dass dann Fehler passiert ist, dass versehentlich das falsche Master ins
Spiel. Ja, richtig.
Das Schlimme war dann halt, nach jedem Patch wurde es noch schlimmer. Also hätten sie besser keinen Patch rausgebracht, wäre es nicht so wild gewesen, das hat uns richtig auf Monate beschäftigt. Und wie gesagt, wir haben wirklich mal so nachgefragt, was kann ich denn rechtlich tatsächlich tun? Und man konnte eigentlich erbärmlich wenig tun.
Naja, das ist der Bundesliga-Manager.
Das war er. Das gab es noch später in 98er, das war dann die fehlerbereinigte Version, aber nicht mehr mit Originalnamen und so. Das war echt, naja.
Ach ja, der Bundesliga-Manager, all die Erinnerungen. Aber gut, ich bin jetzt beim Testteil inzwischen angelangt und da
springt mir natürlich... Der ist großartig, der Testteil.
Red Alert von Jörg schon angesprochen. Ich weiß noch, wie überrascht wir waren, dass nach Comet & Conquer, was ja wirklich kabumm, ein Riesenhit war, Echtzeitstrategie, das einzig wahre, dass Westwood dann das nicht direkt fortsetzt, sondern zwar das Spielprinzip im Prinzip beibehält, aber eine neue, total durchgeknallte Spielwelt aus dem Hut zaubert. Jörg, weißt du noch, das war doch irgendwie verwunderlich.
Ja, also wir haben es ja auch, oder Virgin Deutschland hat das ja auch als Comet & Conquer 2 tatsächlich vermarktet. Und Red Alert war eher so klein geschrieben, weil sie es wirklich als Nachfolger quasi auch in die Köpfe bringen wollten. Aber im Prinzip war das dieselbe Engine. Ich glaube, die Auflösung hatte sich erhöht auf 800x600 von 46x480. Und
Hatte Comet & Conquer überhaupt schon 640x480? War das noch nach 320x200?
Das könnte sogar noch 320x200 gewesen sein.
Oder war Red Alert nicht das erste mit 640x480?
Ja. Anyway. Ich habe es peinlicherweise für Retro-Gamer erst wieder gespielt, das Comet & Conquer, aber ich kann mich nicht erinnern. Naja, anyway, also das war tatsächlich, wie du sagst, ein ganz anderes, also das Spiel selbst, die Mechanismen waren dieselben. Es gab schon Veränderungen, die Gebäudegrafiken, die man in der Leiste ausgewählt hat, waren jetzt so Art Fotografien statt vorher gemalt. Aber die eigentlichen Einheiten sahen im Prinzip wie vorher aus, hatten sich ein bisschen verändert teilweise, aber das genau gleiche Spielprinzip, nur waren es halt jetzt nicht GDI gegen NOT, sondern die guten Amis gegen die bösen Russen. Und dann gab es auch immer wieder diese fantastisch, bitte mit ja einem lächelnden, kneifenden Auge sehen, die Full-Motion-Videosequenzen mit Stalin und Co. Und das war wirklich
großartig.
Das war over the top. Ich meine, Comet & Conquer hat es sich ja noch ernst genommen. Und damals, ich gebe es zu, habe ich es auch nicht lächerlich gefunden, weil damals Full-Motion-Video ja war, da hatte man nicht die Ansprüche wie an einen Hollywood-Film, ganz, ganz einfach. Da war man froh, dass man auf dem Bildschirm ganz, also Fullscreen-mäßig echte Schauspieler hat agieren sehen. Und das war aber schon erkennbar halt over the top und lustig gemeint. Und also es war eine krude Mischung. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Ding ganz gerne tatsächlich auch im Multiplayer gespielt. Und wir haben es ja hier super bewertet. 5 glaube ich. Und ja, also war ein schönes Ding, aber eigentlich natürlich Blödsinn, weil man nach einem sehr erfolgreichen ersten Teil eine neue Unterserie quasi gleich aufgemacht hat. Und das führt dann auch in der Folge zur Verwirrung, weil dann die deutschen Hefte, soviel ich weiß, also PC Player und Gamester haben das gemacht, dann bei dieser Virgin-Nummerierung geblieben sind, woraufhin dann, Command & Conquer 2, Tiberian Sun, bei uns Command & Conquer 3 war und so weiter. Also wirklich durch böses Marketing ausgelöste Verwirrung.
Und dann kam ja irgendwann Red Alert 2. Ich glaube, ab dann hat auch die Fachpresse.
Genau. Ja, ja.
Das war eh das Ding dann mit Udo Kier und dieser noch Juri. Und das gucke ich heute noch. Das ab und an spiele ich's.
Ich wollte gerade sagen, also so rückblickend gesehen, so cool das damals war mit Tiberium und der Kane und überhaupt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich jetzt eher auch so ein Red Alert Spiel wieder mal rausholen, einfach wegen der ganzen Juxigkeit. die da drin steckte.
Weil ja, aber klar, auch in den Missionen mit drin ist. Ich denke an die Kraken, die Schiffe da runterziehen und Hollywood-Stars, die als Helden da reinkommen und. Das ist im zweiten Teil, glaube ich, einfach köstlich, herrlich.
Jetzt hast du mich wirklich auf eine Idee gebracht. Ich habe nämlich neulich, ihr kennt das ja, oder ist was im Angebot auf dieser digitalen Plattform? Ach, die paar ja, Euro. Ja. Und ich glaube, ich habe mir mal irgendwann bei Origin die Comet & Conquer Komplettsammlung irgendwie mal da gegönnt.
Dann mal zu.
Muss ich doch mal installieren.
Ja, dann leg los.
Da habe ich ja was zu tun. Ja, aber es war ein cooles, ich habe es damals auch privat gespielt oder dienstlich, weiß ich gar nicht mehr. Und es hat halt auch vieles verfeinert. Ich meine, Combat & Conquer aus heutiger Sicht war ja dieser Urknallmoment, wo dann Echtzeitstrategie Mainstream wurde. So gut eingebettet zwischen die beiden Warcrafts und vorher war natürlich Dune, bla bla bla, aber so Kleinigkeiten bei der Bedienung und Rechtsklick oder ich glaube, was zuerst Warcraft hatte, war, dass du einfach mit dem Mauscursor konntest du so eine kleine Box malen auf dem Bildschirm, um da mehrere Einheiten zu markieren und so weiter und so fort. Und das wurde dann übernommen. Und ja, es war einfach das ausgereiftere Comet & Conquer Red Alert und wie gesagt, der Humor ist...
Jörg, weißt du, warum die dann überhaupt das gemacht haben, dass sie sagten, okay, wir schmeißen unser erstes Universum weg und gehen jetzt irgendwie in die Parallelgeschichte rein? War das irgendwie eine verlorene Wette bei denen oder hast du mal irgendwie mit den Entwicklern darüber gesprochen?
Also zu meiner großen Schande, ich war damals relativ gut mit den Leuten in Kontakt und hab die auch mal besucht oder mal beim Lead Design übernachtet, als ich mal in Urlaub war in USA, 2 Tage in Las Vegas und so. Aber das habe ich tatsächlich nie gefragt, das habe ich einfach so hingenommen.
Na gut, fürs nächste Mal dann mal.
Genau, fürs nächste Übernachten beim Ed Castillo. Ja, aber wenige Seiten weiter geht's ja schon dann mit Alien Trilogy in die Vollen.
Das war sogar das Titelthema.
Ja, eines dieser gezeichneten Chelal-Titelbilder.
Ein Spiel, an das ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann.
War es Acclaim oder so? Nicht irgendwie doch von denen, oder?
Ja, das war Acclaim, ja. Und es hat uns, mir hat's nicht so gut gefallen, oder wer hat das
Monika hat's getestet.
Drei Sterne vom Langer, ja.
Bis auf Moni haben alle dem Ding nur 3 gegeben. Der Mix, der Roland, der Jörg, alle 3 gegeben.
4 Sterne von Monika. Als Haupttesterin ist aber, glaube ich, ihre Wertung dann die entscheidende gewesen. Aber ich fand es in Erinnerung auch nicht so doll. Das war irgendwie, weder grafisch noch vom Level-Design her so richtig der tollen Filmvorlage angemessen.
Ja, ich sehe gerade, die Monika schreibt ja auch im Meinungskasten, es ist schwierig für sie das zu beurteilen, weil auf der einen Seite sieht man das als Alien-Verrückte, als Fan der Serie oder nicht, weil eigentlich die kritische Testerin sieht hier den x-ten Doom-Klon und...
Er schreibt dann aber 4 Sterne drunter. Und da sah man auch die Schwäche, finde ich, des Systems. Es war ja kein Durchschnitt oder irgendwas, sondern der Haupttester nach dem Motto, der hat es besonders lange gespielt oder durchgespielt oder was auch immer, der kriegt quasi die große Aufmerksamkeit. Und in diesem Fall Boris 3 Sterne, Jörg 3 Sterne, Michael 3 Sterne, Roland 3 Sterne, Haupttesterin 4 Sterne. Und von der Optik her sieht's erstmal nach einem guten Spiel aus. Das war so ein bisschen die Schwäche des Ganzen, finde ich.
Alien Trilogy, glaube ich, jetzt nicht ein Spiel, was ich unbedingt nochmal rausgraben müsste, im Gegensatz zu Red Alert.
Nee, das kann man, glaube ich, zu nackt.
Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die ganzen Alien-Dinger nicht so sehr mögen.
Es ist ja überhaupt, wenn ich das mal einwerfen darf, vor 20 Jahren, 96, war ja ein irre Jahr. Das bleibt mir jetzt an den ganzen Jubiläen. Wir haben ja schon über Duke Nukem 3D gesprochen, 20. Geburtstag. Diablo war ja gerade noch 96. Das war ja, glaube ich, ist wirklich am 31.12. oder was ist das noch ausgegeben in den USA?
Genau.
Und noch ein paar mehr. Also Red Alert haben wir gerade gehabt. Also 96 war, glaube ich, schon eines der besseren Jahre.
Das war auch nur gerade so, dass so CD-ROM kam und ging. CD-ROM kam so auf 94, 93, so mit Rebel Assault und da haben sich alle nochmal versucht an irgendwelchen CD-ROM-Abenteuern und so oder auch dann Musik gestreamt, kinomäßig von den CD-ROMs und so.
Wir werden gleich weiter hinten im Heft merken, wie viel Adventures rauskamen und wie viel davon wir alle schon wieder vergessen haben.
Ich wollte noch auf Mick was sagen hier, dein Mech Warrior Mercenaries, also das sieht schon schlecht aus in 20 Jahren, ne? Gerade so die Bilder auf Seite 61, wenn ich so gucke, so puh, da ist also an Texturen, das sind so Klötze, Klötze im Sand oder so halt dann da. So.
Bei MechWarrior hatte ich das aber nicht gestört. Da hattest du genug damit zu tun. Hier, guck, Shattered Steel sieht besser aus, aber ist ein Spiel, was ich komplett vergessen habe bis heute.
Ja, ja.
Also MechWarrior, das war schon, sagen wir mal so, das war tatsächlich umgesetzt, wie man es in den Romanen beschrieben stand. Da wird ja teilweise sehr detailliert beschrieben, wie man so Mech steuert und so. Und das war in den Spielen drin, in den späteren MechWarrior-Spielen, die von anderen Dings da kamen, MechWarrior 3 und so, da war das bei weitem nicht mehr so drin. Also hier muss, das war schon noch richtig eine Mech-Simulation. Und das hat mir eigentlich immer an den Dingern gefallen.
So überhitzen und so weiter, wenn man zu viel schießt und so.
Ja, nicht nur überhitzen, auch wie man die ausrüstet und ob man sprang oder nicht oder was weiß ich. Auch die ganze Steuerung, das fühlte sich halt an, als wenn man wirklich so meinte, so ein Mech zu stellen. Da wäre, finde ich, übrigens mal Virtual Reality interessant.
Optisch jedenfalls, so vom Nicht-Selber-Spielen werde ich nicht gereizt, mir da ein Steam-Paket zu kaufen, alle MechWarrior-Spiele für $50 oder sowas.
Ach, Quatsch, das ist
ja... Aber die MechWarriors, die waren ja nie sonderlich schön und da war immer die tolle Simulation, das, was die Leute daran gefesselt hat. Ich meine, es gibt schon Gründe, dass die Dinger immer weitergespielt wurden, weit über ihr Shelf-Life hinaus eigentlich.
Und MechWarrior 2 lag ja in etlichen Varianten so ziemlich jeder Grafikkarte, Beschleunigerkarte oder sonst irgendwie bei jahrelang.
Stimmt, der Mech mit der Explosion, mit dem Feuer im Hintergrund. Ich weiß es noch wie heute, richtig, richtig.
Ja, genau. Schönes Titelbild übrigens.
Ja, und ihr habt es ja eben schon erwähnt, direkt nach dem MechWarrior-Test haben wir dann auch gleich Shattered Steel, was auch der ein oder andere vielleicht vergessen hat. Das war die erste Veröffentlichung eines kleinen kanadischen Studios namens BioWare. Mhm. Und und Shattered Steel wurde ja auch schon von Interplay veröffentlicht. Und das war so eigentlich die ganze Ouvertüre für alles, was danach kam, mit Baldur's Gate und Black Isle und so weiter und so fort. Das fing alles an mit einer eher actionlastigen Mech-Simulation.
Die auch nicht super toll war, muss man ehrlich sagen. Aber sie sah besser aus als MechWarrior.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, die habe ich komplett vergessen.
Ich kann mich noch daran erinnern, aber auch nur, weil ich es wirklich selbst halt gespielt habe. Und ja, aber das war nichts Dolles.
Aber ich muss fast hetzen, weil, apropos nichts Dolles, der nächste Test, wie gesagt, eine ergiebige Ausgabe, ich glaube bis heute das umfangreichste Rollenspiel der Serie, zumindest in Quadratkilometern, Elder Scrolls 2 Daggerfall. Und das war ja völlig bescheuert, im Sinne von Größe der Landschaft.
Ja, auch Spielmechanik. Motto, du reitest zum nächsten Ort, du bist aber krank. Ja, dummerweise stirbst du dann unterwegs, weil du dich nicht heilen kannst mehr oder so. Oder du verhungerst.
Das ist so groß. Das war eine wirklich aberwitzige Situation.
Ich muss schmunzeln, mein wirklich überlanger, für damalige Verhältnisse, langer Meinungskasten. Da sieht man, spürt man noch richtig die Empörung, die ich empfunden habe beim Schreiben über dieses Bugfest und Spieldesign. Eben,
das war noch total fehlerverseucht. Noch schlimmer als der Bundesliga-Manager. Ich weiß, dass ich das gekauft habe und ich glaube, ich habe es nie richtig gespielt.
Ich hab auf der letzten Seite habe ich so eine Programmfehler en masse Aufzählung gemacht. Häufige Abstürze unter Windows 95 sahen wir statt der Hintergrundbilder wilde Farbkombination, die Verwendung von Quem, das war so ein Speichermanager, waren sämtliche Monster in Städten sowie bestimmte Gegner in Dungeons unsichtbar, sie blockierten den Weg und konnten getötet werden, wegen fehlender 3D-Engine ragten immer wieder halbe Monster aus den Wänden und so in einem fort. Also, das war echt ein Bug.
Jetzt sag ich ja mal so, guck dir die Bethesda-Spiele heute an, da fliegen Drachen auf dem Kopf, da gehen Quests manchmal nicht zu beenden, also so die Tradition wird fortgesetzt, wenn vielleicht nicht ganz so bösartig halt dann da, ne?
Da haben sie sich wirklich also stark verbessert im Vergleich zu Daggerfall 2, Elder Scrolls 2. Und war nicht Daggerfall auch das Thema, wo Virgin eine deutsche Übersetzung gemacht hat oder es versucht hat, zwei Leute aus Amiland eingeflogen hat und die gingen auf einmal stiften und waren nicht mehr auffindbar? Da gab's doch irgendwas. Ja. Und da kam dann, glaube ich, auch nie eine deutsche Version raus, obwohl sie fest geplant gewesen war.
Ja, hier ist der schöne Satz, Virgin Deutschland versicherte uns, dass die für November geplante deutsche Version bugfrei sein soll. Da sind ja so einige Schmunzelsachen in diesem Satz drin.
Ja, steht auch im Test drin. Virgin plant eine 250.000 Wörter große Übersetzung des Programms. Adelige werden sich mit altdeutschen Floskeln zu Wort melden. Also meines Wissens, ich meine, heute kann ja jeder in 3 Sekunden das ergoogeln, das spare ich mir jetzt einfach mal, ich erzähle aus der Erinnerung. Meines Wissens gab's die nie und meines Wissens hat mir mal Virgin erzählt, da war wirklich so, von Bethesda wurden 2 Programmierer eingeflogen, die das quasi dann, und irgendwie, die sind irgendwann abgehauen und es gab nie eine Deutschversion. Das habe ich so halbseiten im Hinterkopf noch.
Ich glaube, man hat auch den Lokalisierungsaufwand ein bisschen unterschätzt. Das war ja auch die Zeit, wo man bei der Entwicklung auch nicht wirklich dran gedacht hat, oder?
Ja, eben. Darum brauchte man ja Leute aus dem Entwicklungsteam tatsächlich, um das wahrscheinlich so halb Hardcode-mäßig da irgendwie reinzubringen.
Aber also Daggerfall ist so ein faszinierendes Spiel, weil, also die Kritikpunkte im Test, die sind natürlich richtig, also Bugs gibt's ja immer, aber Daggerfall war wirklich was Besonderes, das war schon außergewöhnlich und ja, das Problem der Riesenspielwelt war natürlich, es war alles unglaublich austauschbar und es ist ja dann ab dem 3. Elder Scrolls Morrowind sind sie ja dann, einen anderen Kurs haben sie ja eingeschlagen und das hat der Serie, glaube ich, sehr gut getan. Also rein von den Quadratkilometern her war, glaube ich, Skyrim das kleinste oder eines der kleineren? Nee.
Ja, Skyrim war das kleinste. Okay. Ja, Oblivion war das kleinste. Skyrim. Das größte war theoretisch das allererste, aber das war halt noch leerer als Daggerfall. Genau. Aber Morrowind war immer noch riesengroß. Da bist du teilweise Minuten durch die Millionen, tausend Sekunden, bist du da durch die Landschaft gerannt und da war ja dann der Blight in der Mitte und da hast nichts gesehen. Also die waren schon, aber ab Morrowind würde ich sagen, wurden es gute Spiele. Also ich habe, obwohl ich ein großer Fan des Prinzips bin, ich habe ja auch hier noch gnädige 3 Sterne vergeben, also das erste gute Elder Scrolls war tatsächlich Morrowind, der 3. Teil.
Wo wir von deutschen Versionen sprechen, Privateer 2 The Darkening auf den folgenden 5 Seiten, das habe ich sogar getestet, selbst als Haupttester damals, war deutsch. Die Videosequenzen waren gut, die Spieltexte auch, nur ab und zu waren die Kommentare der Leute, die du abgeschossen hast, unter aller Kajüte. Also da gab es dann Typen, die meinten, so mit russischem Akzent, du kannst schon mal deinen Hintern küssen. Oder einer meinte dann, ja, meine Beine, wenn du auf den geschossen hast, das war dann unfreiwillig komisch. Aber das Spiel als solches, muss ich sagen, da hat ja sich EA groß dran versucht, auch mal hier jetzt Multimedia schon drüber gesprochen,
CD-ROM. Ja, da war Film ja der so. Jürgen Prochnow hat da kurz eine Szene auch gehabt. Ja.
Den wollten wir doch mal damals interviewen. Und das haben sie doch dadurch abgeblockt, dass Herr Prochnow dann gesagt hat, ja, er möchte von dem Journalisten aber erstmal einen Lebenslauf lesen und wissen, was er wissen will und sich erklären. Und das wird jetzt natürlich nicht gemacht, aber ich schätze mal, der hatte keinen Bock.
Wahnsinn.
Da erst EA hat uns das angeboten. Weiß nicht, da saß da auch damals schon, Florian Stangl war doch damals bei EA.
Stimmt.
Zu dem Zeitpunkt. Und die hatten uns das angeboten und wie gesagt, dann haben wir gesagt, ja, gut, dann schicken wir halt jemanden vorbei, sagt uns. Und dann kam zurück, nee, der Prochnow, und dann kamen diese ganzen Sachen, die er da eingeräumt hatte. Also wie gesagt,
bei deinem polizeilichen Führungszeugnis war da natürlich Sense, das ist schon klar, Mick. Ja,
ja. Mhm. Ja. Aber nee, sonst hier, das Spiel als solches, muss ich sagen, das lockt eh, wo Heinrich meinte, ich will mal Command Conquer spielen, werde ich mal schauen, ob ich hier The Darkening auf Origin sehe irgendwo und so.
Also ja, aber das kann ich nur spielen. Spiel. Nee. Ich hab's gespielt und das war schon damals technisch nicht so ganz, ganz sauber laufend, aber dann habe ich es irgendwie 3 Jahre später nochmal versucht zu spielen und da ging irgendwie nichts mehr. Also das war ja noch auf MS-DOS-Basis und das hast du aus meiner persönlichen Erinnerung dann einfach auch mit CD-ROM-Treiber und so, das hast dann einfach unter Windows ein paar Jahre später nicht mehr zum Laufen bekommen, gescheit. Also wer so in diese alte Ecke noch gehen möchte, dem würde ich jederzeit Freelancer empfehlen. Das halte ich mit 1-2 Mods und so, halte ich eigentlich für das heute noch am spielbarsten aus dieser ganzen alten Weltraumsim-Ecke.
Freelancer?
Ja, Freelancer.
Das war aber nicht, das war aber nicht von Origin, oder?
Nee, das, Moment, war Freelance noch bei Origin? Also auf jeden Fall. Nee,
das war Digital Anvil.
Ja, das war schon Digital Anvil. Aber ich sag ja, aus der Ecke, das war ja schon alles noch Roberts Kosmos und die Privateer-Thematik und.
Ja, okay. Also war auch einige Jahre später und natürlich auch technisch ein bisschen okay.
Also aus der Ecke würde ich dann lieber sagen, Free Space 1 und 2. Also die fand ich dann noch einen Ticken grandioser als doch das ein bisschen trockene Free Freeze, Private, nicht da, wie heißt das? Das heißt Freelancer, also
Freelancer. Ich da möchte da einfach mal widersprechen. Es gibt, wenn du die Dinger heutzutage bei GOG kaufst, Wing Commander 1, 2, 3, welches auch immer, 4. Ich glaube, Privateer gibt's noch nicht. Die anderen schon, die spielen sich inzwischen gut. Die haben die angepasst. Die kannst du also ganz einwandfrei spielen. Ich habe hier mit Joystick ganz normal gespielt.
Okay.
Kann ich also sehr empfehlen. Also Privateer bin ich mir nicht sicher, ob sie das da haben. Aber die haben auch die ganzen anderen, wie hießen die noch hier, Privateer 1, haben die auch. Das kannst du auch ganz normal spielen. Das ist kein Problem. Sache Wing Commander 3 und 4, die schönen alten Dinger mit Luke Skywalker, geht ganz hervorragend. Und okay, spiele ich alle viel, viel lieber als Freelancer.
Der Mann heißt Mark Hamill übrigens.
Skywalker, ich hab's gesehen, das hat er behauptet.
Ja, Freelancer fand ich so ein bisschen technisch gut, aber so storymäßig und die Präse fand ich nicht so schick irgendwie. Das weiß ich nicht, ob er schon mal gesprungen war, woanders hingehen wollte, den Film schon machte. Also da war, weiß ich nicht.
Also ich fand Privateer war zu kurz, die Story, die war ja relativ schnell durch.
Privateer 2 meinst du jetzt, oder?
Ja.
Ja, die war schnell durch. Ja, und ja, ich fand, dass die Kämpfe haben sich nicht so wirklich gut angelassen. Also die fand ich sowohl im ersten Privateer in den Wing Commanders als auch dann in Freelancer besser. Irgendwie, die wirkten so ein bisschen beliebig. Du hattest kein Cockpit, wenn ich mich recht entsinne, und hast dann halt immer irgendwie mit dem Fadenkreuz direkt auf die Gegner geschossen und die auch zu einfach getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Das war so ein bisschen der Schwachpunkt. Anyway, wir haben es toll gefunden. 5 Sterne.
Und es geht ja gleich weiter mit dem nächsten Riesentest. Der nächste Goldplayer, Meinungskästen von den Herren Stelle und Austinat. Eine deutsche Produktion, wer erinnert sich noch an Schleichfahrt?
Ein Super.
Oh, ja.
Für den Goldplayer habe ich hart gekämpft. Der wollte mir nicht durchgehen lassen. War von Blubart halt das erste Spiel dieser Art hier. Damals sind ja die Aquanox-Leute. Alexander Jaurias rum. Und das Ding ist wirklich Wing Commander unter Wasser. Und total, also ich finde von den allen drei Teilen, die es gibt, also Schleichfahrt, Aquanox 1 und 2, ist das der absolut beste und der noch am nächsten an Wing Commander dran ist. Aber genug Eigenständigkeit, guckt euch mal die Bilder an. Das sah damals schon schön aus.
Sieht erstaunlich gut aus auf den Fotos, ja.
Und das war vor allen Dingen spannend und man baut das Schiff aus. War all genau das drin, was ein Wing Commander auch machte und noch ein bisschen mehr und hatte halt ein völlig eigenständiges Szenario, was nicht schon 1000 Mal abgelutscht war. Das ist heute noch ein gutes Spiel, das aber wiederum läuft heute unter den Rechnern nicht mehr gut. Habe ich Probleme mit. Ich habe es mal bei GOG gekauft, aber da... Aber ansonsten war ein tolles Spiel, für den ich den Goldplayer heute noch stolz drauf bin, dass ich wirklich dann auch einfach stur geblieben bin. Und
Mick. Also ein großer Player.
Was war das für eine Diskussion damals? Warum hast du kämpfen müssen?
Weil, das kennt ja keiner, das war nicht toll.
Nee. Es sah schon gut aus, ohne Frage. Also sieht heute noch klasse aus, wie du schon sagst, 20 Jahre später. Aber ich fand halt, atmosphärisch halt, da hat irgendwie doch dann Roberts die Nase vorn gehabt. Trotz aller Robert Schelte, die wir heute ausgeteilt haben, hat der es besser drauf gehabt, eine Story zu erzählen. Das war halt so typisch, die Story so typisch deutsch, ja, so 90% da, aber nicht ganz. Also es war alles so ein bisschen so, ja, wir leben in größter Gefahr, aber du gehst dann zwischen den Missionen aufs Schiff und dann reißen die dumme Sprüche. Also deswegen war ich persönlich von der Integration Story und Technik nicht ganz so hingerissen.
Man merkt das auch, dein Meinungskasten Roland ist zu 2/3 Gemecker, trotz 4 Sternen. Aber wie hast du dich durchgesetzt, Mick? Mit Bedrohungen oder mit Schmeicheleien, Schokolade?
Es war, wie gesagt, es sollte keinen kriegen. Boris kam aus dem Urlaub zurück, sagte, mein Gott, sieht das super aus. Es kann sein, dass ich ihm vielleicht gesagt habe, guck's dir mal an. Und dann habe ich gesagt, Goldplayer? Sagte er, natürlich Goldplayer. Bums.
Er ist aber nicht deswegen aus dem Urlaub extra zurückgeholt worden.
Doch, das habe ich gemacht. Ich habe ihn persönlich abgeholt. Ich habe ihm das Taxi bezahlt. Nein. Hatte ich halt Glück dabei. Also es muss auch mal dazu sagen, ich war ja auch noch nicht so lang bei der Player. Vielleicht traute man mir nicht so ganz. Ich weiß es nicht.
Ich meine, du kamst vom Joker.
Genau. Ja, genau. Ich bin der arme Jubeljoker.
Aber das war eigentlich das letzte große Spiel, muss ich sagen. Danach kommt viel so 3- und 1-Sterne-Schrott so ein bisschen. Ne? So Robotron X und Battleham und so Zeugs. Also das sind Spiele, die
kennt heute keiner mehr so richtig. Ne? Das waren ja schon eine Menge Geschosse. Also da waren die Tester auch gut beschäftigt. Vor allem, das waren ja auch
Halt. Ein Titel vergesst ihr. Und zwar Warwind. Das war so eins der vielen Echtzeitstrategiespiele, die dann im Zuge der C&C und Warcraft Welle kamen. Aber das war eins der besseren. Das war, glaube ich, von Sierra veröffentlicht und hatte doch einige lustige Eigenheiten. Hat niemanden interessiert, wenn gleichzeitig CNC Red Alert rauskommt, klar. Aber ich habe es gerne getestet und auch ganz fair bewertet, wie ich finde.
Und nicht vergessen, Toonstruck. Da muss ich wirklich mal was eingestehen, das habe ich zu schlecht bewertet. Das habe ich, glaube ich, sogar in der Retro Gamer mal geschrieben. Das hätte 5 Sterne verdient.
Oh, von vorne bis hin. Du hast mir viel gegeben, es ist halt kein Verriss oder so, ne?
Nee, um Gottes Willen. Aber vor allen Dingen hier in dem Fall hat übrigens Virgin eine fast perfekte deutsche Version gemacht. Die haben selbst die Wortspiele noch gut übersetzt. Ich habe es letztens eben für Retro Gamer nochmal gespielt. Und das zieht auch heute noch. Ja, die Grafik, mein Gott. Aber was die da drin haben, auch mit dem Christopher Lloyd und alles, das passt. Das passt hundertprozentig. Die haben witzige Rätsel, total lustige Dings. Denkt jeder an Fluffy Schnuckelhäschen. Ich verrate jetzt mal nicht, was Fluffy Schnuckelhäschen spezielle Rolle in dem Spiel ist. Und wirklich witzig, schön gemachte Rätsel. Man kann gar nicht sagen, ich weiß echt nicht, warum ich da 4 Sterne gegeben habe. Vielleicht hatte ich, nee, also vielleicht war ich da einfach überkritisch und ich weiß nicht so genau, warum.
So sind manche der Gesprächs-Icons wenig bezeichnend, was dazu führt, dass man sie eher schematisch auswählt.
Ja, da hat's was blödsinnig geschrieben. Mein Gott. Ja, und ich hab nicht mal getrunken damals. Also,
Das Telefonspiel nervt. Das war's.
Ja, aber jetzt ernsthaft, also, nee, also, das hat 5 Sterne verdient, die gebe ich ihm jetzt einfach mal. Und ein Goldplay habe ich auch nicht. Mein Gott.
Also ich würde auch sagen, es war sicher eines der besten Adventures aus der Zeit, die nicht von LucasArts kamen.
Ja, definitiv.
Und ich war aber auch voreingenommen, weil ich mochte wirklich den Christopher Lloyd. Ich fand ihn aber auch perfekt für diese Rolle und für den Grafikstil. Und das passte einfach.
Also definitiv, also da, wie gesagt, mehr Culpa.
Boris hatte 5 Sterne gegeben, aber da war er nicht Haupttester. Siehst du mal.
Ja, kannst du mal sehen. Der Boris kannte sich damals schon aus.
Einen letzten habe ich noch, adventuremäßig. Harvester. Das Ding ist, glaube ich, sogar dann beschlagnahmt worden irgendwann wegen Brutalität und Grausamkeit und so weiter in Deutschland.
Können wir überhaupt drüber reden? Warte mal, vorsichtig jetzt hier.
Nein. Ich weiß nicht, wir werben, ich weiß nicht, ist ja nur alles Schall und Rauch. Adventure halt, aber man denkt sich, oh, Adventure, okay, aber da ging es natürlich zur Sache halt, so mit Blut und Elend, da wurden dann Leute umgebracht, also so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, so Saw-Kinofilme, so Folter-Horror-Spiele, Filme, das war wirklich das Spiel ja auch selber, also da möchte ich gar nicht viel mehr zu sagen, wer weiß auch, was das Bewerben hiermit und so weiter. Ich fand's morbide interessant, war umstritten, der Mick und Jörg haben beide nur 2 Sterne gegeben, Boris und Moni fanden es beide gut, also das war schon ziemlich kein Adventure, wie man es seitdem mehr gesehen hat.
Okay, sagt mir überhaupt nichts, Harvester, ich glaube, die Perle ist an mir freigegangen, kann das sein?
Ich kann mich auch nicht dran erinnern, also ich weiß das einfach nicht. Ich meine, wir hatten ja auch viel zu tun früher.
Ja, das Ding war wirklich, du hattest halt dann teilweise auch so wie beim Master Lu, die Charaktere waren dann gefilmt und eingebaut und so und du hast dann ein bisschen aufgewacht in so einer ganz, ganz merkwürdigen, weiß nicht, Parallelwelt, man weiß nicht genau, was eine Zeitreise, was irgendwie ein Traum oder was und so und dann kam immer wieder so typische, so komische Typen mit so Kutten, die dann irgendwelche Sprüche losgelassen haben, wo man wusste nicht ganz genau, also hatte schon was, also so Phantasmagoria und dann nochmal eine Schippe draufgelegt, das war so Harvester, würde ich sagen.
Oh. Also okay. Wenn ich so höre, dann glaube ich, die 2 Sterne waren gerechtfertigt.
Okay, die PC-Player ist sehr ergiebig. Mick, Seite 136, American Civil War, das war jetzt nicht nur wegen der lustigen deutschen Übersetzung ein 1-Sterne-Spiel, also einer der interessanteren Verrisse. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran?
Samuel Heinzelmann, ich ganz schwach klingelst da, du hast in meinem Zimmer gesessen, erzähl mir, was war Samuel Heinzelmann, wer war das?
Um höhere Auflösung erkennst du uns bei 17 Zoll, ja mein Gott, das ist halt so ein Ding mit so Pub-Countern. Die auch so aussehen über den amerikanischen Bürgerkrieg, mein Gott.
Die Übersetzung war sowohl im Testbericht als auch dann am Ende auf der Finale-Seite prominent vertreten. Die Aussteigersoldaten.
Ah, jetzt weiß ich wieder. Das war von Interactive Magic.
Ja,
genau.
Interactive Magic.
Das war eine von diesen Gurken, die damals hatten. Die hatten noch den zeitweilig alles rausgebracht. Kannst du mich noch dran erinnern?
Daily Thompsons olympischer Zehnkampf. Aber Daily Thompsons, weiß ich, ob das jemand noch
der
weiß.
Der Bruce.
Ja, Bruce. Genau. Ich muss noch kurz erklären für die Jüngeren. Billy Thompson, britischer Zehnkämpfer, der hat immer die Goldmedaillen gewonnen, die der Jürgen Hingsten nicht gewonnen hat. Also Sportsmann und sehr britisch. Und für die deutsche Version des Billy Thompson Sportspiels von Interactive Magic haben sie halt einen Synchronsprecher angeheuert, der, ich bin jetzt kein Experte für norddeutsche Akzente, wo der genau herkam, aber er klang sehr nach, also sehr waterkantig. Also er hatte halt so einen nordischen Akzent und klang also wie, was habe ich damals irgendwie geschrieben, Captain Iglo auf Landurlaub oder so.
Ja, das ist, ich weiß nicht sogar, wo das herkam. Ich habe später mal mit dem Wild Bill ja drüber gesprochen, Jahre später. Und der meinte, das war jemand, der hat sich angeboten, ein Deutscher, der nach Amerika ausgewandert war, das zu sprechen. Und nee. Die haben das natürlich nicht gemerkt, dass der so einen Akzent hatte. Und er wusste nicht, dass das schlimm, er sagte übrigens, und er hat sogar hinterher noch gesagt, ich mache euch auch noch eine neue Version, sagte, aber da hatten wir das Kind ja schon im Brunnen. Und da gab es auch noch tolle Übersetzungen bei zum Defragmentieren von Festplatten. Das hieß bei denen dann, Festplatten zerlegen.
Ja, einer der absoluten Höhepunkte. Aber die Geschichte kannte ich jetzt gar nicht. Ich dachte, komisch hat das der deutsche Distributor, den müssten sie ja besser wissen, aber da ist bei denen halt irgendein
Einwanderer. Interactive Magic hatte damals gar keinen deutschen Distributor. Die hatten in Deutschland einen Menschen damals sitzen und der guckte, dass das Zeug in die Läden kam. Das wurde eigentlich alles über Amiland gemacht. Interactive Magic, da muss es ja wohl sowieso drunter und drüber gegangen sein. Und zu der Zeit. Und wie gesagt, da kamen ja auch noch andere Dinge raus. Wie hieß noch dieser Civilization-Klon, wo immer Kastanienmännchen da als Pferde mit den, die gingen über einen Berg, in dem vorne die Beine länger und hinten dann wieder kürzer wurden.
Wie hieß das noch?
Das hat der schlechteste Entwickler überhaupt gemacht. Das war so ein Australier, der war eigentlich Schiffsfeuerwehrmann. Und der reiste immer nach Amerika ein, hatte dann so 3 Monate und musste dann wieder 1 Monat ausreisen oder so, um dann wieder zurückzukommen.
Ach,
und
der hat ein Visum wahrscheinlich.
Der hat Malkari auch gemacht. Das kam auch über Interactive Magic raus. Und das hatte 2 Probleme. Zum einen, Strategiespiele durften nicht mehr als 100 Seiten Anleitungen haben, hatte Wild Bill gesagt, weil sonst zu teuer wird. Und zum anderen, dass dieses Spiel niemand kapierte. Er hat es mir selber versucht zu erklären. Und dann meint er noch, oh, was da Programme im Hintergrund laufen unter Windows, das ist nicht gut für meine Spiele. Aber ein total freundlicher Kerl.
Du fandest es so schlecht, du hast 2x 1 Stern gegeben. Ich habe gar nicht keine Sterne geben dürfen. Du hast dann Mick hat 2x 1 Stern gegeben im Wertungskasten hier unten. Herrlich.
Ach, wie schön. Da sind zusammen 2.
Also leider hat American Civil War keine Sprachausgabe, die synchronisiert wurde, aber es gab originelle Übersetzungen aus dem Meinungskasten, wenn Soldaten zur Zitat Futteraufnahme geschickt werden, also ein bisschen sehr wörtlich und so weiter und so fort. Naja, Samuel Henselmann.
Ja. Jetzt kommt's mir langsam. Ja, Interactive Magic, das hättest du gleich sagen müssen.
Ja, war wirklich eine starke Ausgabe, also auch aufgrund solcher Verrisse natürlich, wirklich ja, schön.
Also wer da online nachgucken will, wir verlinken das wieder, spieleveteranen.de, verlinken wir ein PDF-Archiv. Ich empfehle also gerade dann nochmal das Blättern hinten, wo halt diese ganzen obskuren, kruden Sachen sind, über die wir jetzt auch nicht alle in der Zeit reden können. Es sind ein paar echt lustige Sachen dabei, wo man sich sagt, das ist wirklich mal veröffentlicht worden. Ja, damals.
Oh, eine muss ich auch noch sagen, 178, die bizarre Anwendung. Das war eine Weihnachts-CD und die war von irgendeinem deutschen Hersteller gemacht und Konami hat die vertrieben. Die habe ich ja verrissen, der bizarre Anwendung. Daraufhin hat der Chef, Geschäftsführer von Konami einen Brief geschrieben an den Chefredakteur damals von PC Player. Hat dann gesagt, wie kann es sein, den Brief habe ich heute noch, die Verächtlichmachung unseres Programms durch Roland Austinert und dann habe ich geschrieben, ja, da werden irgendwie die Weltreligionen abgehandelt in 2, 3 Zeilen, sonst irgendwie zu Weihnachten, ja, das haben wir gerade mit Erziehungswissenschaftlern gemacht, die das alles den Kindern nahebringen wollten und so weiter und es war eben nicht nah, also Herrlich, ich habe gelacht. Die Verächtlichmachung des Produktes bis heute.
Die Verächtlichmachung des Produktes. Ja, ja. Wow. Und deswegen hast du dann nie irgendwelche Metal Gear Solid-Testmuster gekriegt?
Du, ich zitiere hier nur, es ist ein Weihnachtsding. Ne? Schon der Titelsong der Gruppe Sweetbox soll nach den Worten der Pressemitteilung hohen Zusatznutzen schaffen. Für Kopfkratzen beim Rezensenten sorgten jedenfalls die Hits der Gruppe. Booyah, Here We Go, Wot und Chakalaka. Vielleicht sagen die den Kids immerhin der CD etwas mehr.
Also, als ich klein war in der Familie, Weihnachten, da wurde immer unterm Tannenbaum Chakalaka gesungen. Was denn sonst? Booyah, Here We Go, das war eher was für den Weihnachtsfeiertag, wenn die Verwandten zu Besuch kamen und die Spirituosen wurden ausgepackt. Okay.
Und Wot haben sie gerufen, wenn sie ausgepackt haben und die falschen Geschenke drin waren. Wot?
Wot, fragen sich auch sicher einige Hörer, die alleine deswegen diesen Podcast downloaden, um zu erfahren, was wir in letzter Zeit eigentlich gespielt haben. Also wir reißen uns los von 1996, sind in der tristen Realität wieder angekommen. Und jeder ein Spiel, geht das? 1 bis 2?
Ja. Wenn es sein muss.
Vielleicht will irgendjemand vor Jörg ran, weil also da ist dann die Festplatte schnell voll.
Na gut, dann fange ich an. Ich habe diesmal nichts vom iPad, kein Buch, kein gar nichts. Zwei richtige Spiele. Zum einen ich mir zum Schnäppchenpreis von 3,44 € Anno 1404 mit dem Venedig-Add-on gekauft. Da könnte man eigentlich bis zur Rente komplett durchspielen, weil das ist wirklich das mit Abstand beste Anno. Da ist alles geschliffen drin, was je an Anno-Schwächen mal drin waren. In diesem Spiel ist keine Schwäche mehr drin. Dieses Ding sieht immer noch super aus. Es ist der gesamte Anno-Kern. All das, was Anno online gern hätte, für viel Geld verkaufen würde, das kriegt man dafür 3,44 €. Also inzwischen ist das Angebot, glaube ich, vorbei. Aber egal. Also für den Preis unterhalb eines Big Macs. Und da spiele ich wirklich im Moment mit steigender Begeisterung. Leider gab es nur, das ist ein bisschen ein Sakrileg, die englische Version, die deutsche ist wie immer, die hat nur verkauft nur Ubi hier und die kostet dann 10 € oder so. Aber das Spiel ist halt auf Englisch, was soll's. Und das andere ist Mafia 3, spiele ich noch nicht so ganz lange. Habe ich angefangen, mich über die schönen kleinen vielen Fehler gefreut. Gleich in der ersten Mission soll da so ein Wagen durch so ein Gittertor preschen und bleibt einfach drin stecken und bewegt sich nicht mehr und ist auch nicht mehr vorhanden. Dann konnte man die Mission nicht machen, weil man ja blöderweise in diesem Ding nicht speichern kann, wo man will. Darf man dann halbe Mission nochmal machen. Das hasse ich wie die Pest.
Vor allen Dingen, wenn die Checkpoints teilweise echt weit zurückliegen, ne?
Das ist einfach nervig und vor allen Dingen völlig unnötig. Das nimmt mir echt, also ich mag das Szenario. Ich habe auch Mafia 2 gern gespielt und das Szenario und ich finde die Zwischensequenzen schön gemacht. Das ist eine schöne, runde Geschichte. Das ist wirklich filmisch fantastisch lokalisiert, bis auf die Radiosender, aber da kann ich mit leben. Aber diese Dings da, das nervt vor allen Dingen, es gibt ja so viele kleine Fehler. Dann bleibt mein Wagen auch mal wieder in der Leitplanke oder irgendwie was stecken. Oder was weiß ich. Und dann muss man den ganzen Mist halt wieder machen. Das hat genervt. Ich spiele es allerdings noch gar nicht so lange, dass ich schon Herzinfarkt gefährdet wäre. Ich warte jetzt mal auf den nächsten Patch einfach mal ab.
Aber dann hast du nie Grand Theft Auto gespielt, oder? GTA, da kannst du auch nicht überall frei
speichern. Ja, natürlich nicht. Das ist genauso bescheuert. Die haben noch nicht mal eine deutsche Version. Ich weiß schon, das macht's ja nicht besser. Alle anderen beim Witcher kann ich speichern, wo ich will. Warum denn auch nicht? Ja,
also es ist eh so ein Thema, da muss man eine Sondersendung machen. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich ältere Sachen für irgendwelche Recherche oder irgendwas spiele. Oder was habe ich neulich noch mal wieder länger rausgeholt? System Shock. Früher konnte man bei PC spielen, nicht immer, aber fast immer frei speichern. Und mir muss mal irgendeiner erklären, warum das aus der Mode gekommen ist. Also es kommt noch vor, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich. Und das hat sich irgendwie so eingeschlichen über die Konsolen und die Speicherpunkte und damit die Leute länger dran zu knabbern haben, ich weiß es nicht. Aber
vor allen Dingen, so Dings wie Square macht es inzwischen ja umgekehrt. Bei all ihren Neuveröffentlichungen von ihren ganzen Rollenspielen kann man immer speichern.
Gut, wahrscheinlich wird da einfach nur ein Snapshot vom ganzen Speicher gemacht. Das ist einfach halt klar. Aber bei Call of Duty und Konsorten kannst du ja auch nicht bei Konsolen jedenfalls immer speichern. Hast du auch deine Speicherpunkte. Oder selbst beim PC Diablo
ist ja ganz was anderes. Das Spiel also, bleibt ja wirklich ein anderes. Das würde ja wirklich was kaputt machen, wenn man das tatsächlich einfach so speichert. Dafür ist ja nicht vorgesehen.
Hey, Sekunde mal. Das erste Diablo kannst du frei speichern.
Tatsache. Ganz sicher?
Ja. Das spiele ich gerade wieder. Für GameStar-Leser werden irgendwann wissen, warum. Du kannst frei, also jetzt nicht frei im Sinne von verschiedenen Speicherslots, nicht immer so missverstehen. Also es gibt den einen Speicherslot für den Charakter, den überschreibst du. Aber ich kann jederzeit wieder sagen, oh, jetzt habe ich gerade das überlebt, so mit Hängen und Würgen, jetzt speichere ich mal, das geht. Das erste Diablo hat das. Und ich glaube, okay. ab Diablo 2 ging es dann los mit du musst Quit machen, damit er speichert oder irgendwie sowas, das weiß ich nicht mehr. Aber im ersten Diablo ging das.
Man kann es ja auch immer denken, ich finde es halt immer beschissen, ich gehöre zu den Leuten, die abends schon mal anfangen zu spielen und nach einer Dreiviertelstunde einfach müde sind. Dann werde ich ja, eigentlich besser ja, beim Spielen und dann will ich auch aufhören.
Ganz deiner Meinung, man ist ja auch nicht mehr 18, gell? Und ja, mit ich 18 bin ich voll schlafen. Bei dir. Zurück zu Mafia. Ja, vor allem, das ist mir schon bei Mafia 2 unangenehm aufgefallen, weil sie ja auch doch ihre Speicherpunkte dann sehr sporadisch setzen, wo ich denke, jetzt muss ich wieder von A nach B fahren und da und 10 Minuten Langeweile, nur um wieder dahin zu kommen.
Naja, vor allem, wenn man irgendwas einfach so mit Ach und Krach geschafft hat, sich freute und dann, ja.
Wie ist das Spiel dann davon abgesehen? Weil ich habe bisher nur die erste Stunde für Stunde der Kritiker
ja, gespielt. Ja, also ich habe es jetzt auch höchstens so, sagen wir mal, 3-4 Stunden, also gezählt habe ich es noch nicht, aber ja, ich finde es ehrlich gesagt, was ich bis jetzt so erlebt habe, schon ein bisschen bieder. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das habe ich so noch nie gesehen. Es lebt für mich von der Story. Ich will einfach in der Story weiterkommen und gucken. Und dieses mit dem Übernehmen, das habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Da kann ich jetzt noch gar nicht sagen, wie das drumherum, also dieses ich nehme da Gebiete für mich und Dings ein. Was ich mir richtig gut gefällt, ist auch der Erzählstil. Immer dieser Pfarrer und ja, dann der Anwalt genau. Und so weiter. Es kommt richtig super. Und da spiele ich wirklich gerne deshalb weiter, weil also ich finde mich da auch einfach mal ein bisschen erwachsener und ernster genommen, als wenn ich da irgendwie so einen überdrehten Krampf da krieg oder so. Also ich werde es auf jeden Fall weiter, ich meine, deswegen habe ich es ja gekauft, aber ich glaube, ich werde öfter Anno spielen.
Ja, interessant. Aber das war auch so mein Ein-Stunden-Eindruck nach dem Motto, so spielerisch ist es nett, war, aber die Story und die Musik, cool.
Ja, die Musik, vor allem diese ganze 60er Jahre kam da, den mag ich eh, also.
Ach, damals, da waren wir noch. Ja, da waren wir noch im Kindergarten, noch nicht mal.
Doch, ich schon.
Du warst schon im Kindergarten. Du bist aber früh eingeschult worden, Streber.
1970 bin ich eingeschult worden.
Nee, 68 spielt das Spiel.
Ja, 68 war ich im Kindergarten. Definitiv.
Echt? Im Kindergarten schon.
Da war ich 3 Jahre.
Also so früh, da hat's deine Mami aber eilig damit gehabt, dich loszuwerden.
Das war bei uns üblich, zwischen 3 und 6 war man im Dings, weil das war ja alles das so eine Weitergeschichte. Also zuerst Kindergarten, dann die katholische Grundschule, dann die das war ein und derselbe Verein, dann noch Messdienerstunde und also da warst du eben mit.
Das erklärt einiges, die katholische Grundschule. Da kam
ja, auch, die wird
okay,
sein.
Cool. Jetzt, sind Roland und Jörg eigentlich noch dabei oder haben die schon längst ausgeschaltet?
Ja, ich warte die ganze Zeit, dass ich auch mal was zu Mafia 3 sagen kann.
Dann übernimm du doch gleich, weil du hast wahrscheinlich auch länger gespielt, oder?
Ja, ja. Eigentlich, wie ihr sagt, Story ist gut, wobei die Story tritt dann nach einer Weile so ein bisschen zurück und du machst doch so ein bisschen arg doofe, also du musst halt diese 5 Stadtbezirke da befreien, das sind dann immer 4 so, ja, Kampfmissionen und so. Das zieht sich ein bisschen in die Länge und das Ding ist auch grafisch und technisch echt, ehrlich gesagt, eine Enttäuschung und kein AAA-Titel. Aber mir hat halt auch das Setting...
Was erwartest du denn da, was ist denn grafisch schlecht an dem Spiel, wenn ich fragen darf?
Willst du, dass ich jetzt die nächste Stunde rede?
Sätzen beschreiben mal. Du kannst doch sagen, ist irgendwie, weiß nicht, die Figuren sehen aus wie von Kryo spielen oder die Figuren sehen, weiß nicht.
Ja, wenn du mich reden lässt, sage ich da gerne was. Aber wie gesagt, es gibt sehr viel, was man da bemängeln könnte. Ich nenne mal exemplarisch die sehr geringe Weitsicht, die leeren Straßen, die sich erst füllen mit Passanten, wenn du aussteigst oder sehr langsam fährst, weil es die Engine einfach nicht schafft, das in normaler Fahrgeschwindigkeit darzustellen. darstellen. Und ja, ich nenne auch so grafische Bugs, wie dass sich im 5-Sekunden-Abstand teilweise das Licht, wie als ob die Sonne ein Scheinwerfer wäre, der quasi an einem langen Kabel hängt,
oh, so
über dich rüberschwappt.
Ja.
Und dann kommt es wieder zurück und dann schwappt es wieder über dich drüber. Das dachte ich, das sind vielleicht so, die haben eine ganz tolle Wolkensimulation, weil wenn du so einen bewölkten Himmel hast, aber mit so offenen Stellen zwischen den Wolken, dann kann das schon mal so aussehen. Aber nee, das ist irgendein ganz komisches Ding. Also grafisch ist das Ding echt kein Hit, aber ich wollte ja eigentlich es positiv jetzt loben. Ich finde den Flair, der trotz der Grafik entsteht, weil die Figuren sind zum Beispiel schön gemacht und sie sind auch halbwegs lippensynchron, die deutsche Version ist sehr gut gelungen. Der Flair durch die Musik, durch so Geschichten wie dass du dann relativ schnell in so einen Umzug kommst, es spielt ja quasi in New Orleans, auch wenn es sich New Bordeaux nennt, und da ist dann Madre Gras, also das große Faschingsfestival, und da läufst du dann so durch. Also es ist wirklich sehr schön gemacht, auch die Zeit wird gut eingefangen. Es gibt überall Rassismus, und zwar so ein Alltagsrassismus, nicht so der Trump-Rassismus, sondern so, also die denken gar nicht drüber nach. Du bist ja ein Schwarzer als Lincoln, als der Held, als der Vietnam-Heimkehrer. Du wirst halt als kleiner bezeichnet. Du siehst links und rechts, wie Polizisten Schwarze drangsalieren. Du gehst in einen Pub rein und da wird dir gesagt, hier bedienen wir nur Weiße. Und das alles finde ich sehr schön. Und da kann ich dem Spiel...
In Anführungszeichen sehr schön halt, also...
Ja, danke, dass du mir die Chance gibst. Aber ein schön umgesetztes historisches Szenario, und da verzeih ich dem Spiel das eine oder andere repetitive und auch die insgesamt schwache Technik. Also ich war in der Gamers Global Redaktion, war ich so der einsame Fürsprecher für eine 8er-Wertung. Am Ende ist eine 7,5 rausgekommen. Man kann sich halt nicht mehr durchsetzen bei den jungen Kollegen, aber für mich ist das ein gutes Spiel. Ich werde es weiterspielen, ganz sicher. Okay.
Also jetzt nicht, wo man jetzt sofort unbedingt zuschlaut, sondern man wartet den ersten Sale ab.
Ja, vor allem, also beim PC sind noch mal einige Bugs mehr drin, und es stürzt auch auf Konsole ab und zu. Also es ist wirklich schlampig gemacht, und ich glaube, wenn man da ein bisschen wartet und dann zuschlägt, vielleicht Ende des Jahres, gerade auf PC, ich glaube, da macht man nichts falsch und spart sich im Vergleich zu jetzt wahrscheinlich noch ein paar Euro. Ja, dann bin ich gerade schon am Reden. Ich habe noch zwei andere Sachen gespielt in der letzten Vergangenheit. Das eine ist Gears of War 4. Das mir richtig gut gefallen hat, das ist quasi jetzt so die nächste Generation übernimmt, also der Sohn vom alten Helden spielt, und es ist wieder sehr schön, dieses Deckungsshooter zelebrieren, zusammen mit wirklich brachialen, großen Gegnern. Also das ist auf seine Weise keine Neuerfindung oder so, aber ein sehr ehrliches, schönes Actionspiel. Das habe ich gern gespielt. Und ich habe noch mal wegen der PS4-Version oder der Konsolenfassung habe ich XCOM 2 noch mal gespielt. Und nachdem ich es dann ein paar Stunden gespielt hatte für so einen Update-Test bei uns, habe ich dann die PC-Fassung noch mal installiert, um da diverse Mods auszuprobieren, die es leider auf Konsole nicht gibt. Und wenn ich gerade nicht so viel zu tun hätte mit Gamers Global und Retro Game und so weiter, würde ich das gerne weiterspielen. Also XCOM 2 mit einigen Mods, die auch so ein paar Nicklichkeiten ausgleichen, sehr, sehr schön.
Ja, und ich kann es super kurz machen. Ich habe wenig Aktuelles gespielt. Mal für 3 habe ich mich schon geäußert. Ich habe nach allen guten Besprechungen mir wirklich dann nochmal Legion geholt, World of Warcraft, nach langer Pause, und spiele da so ein bisschen vom Kinn auch mit einem Demon Hunter, also die neue Klasse. Und es ist nett, aber es ist halt World of Warcraft. Also es ist gut, aber so die ganz große Begeisterung, man hat es halt schon sehr oft gemacht und der Spielablauf ist schon sehr vertraut, aber der Demon Hunter ist ganz witzig und das spielt man mal so. Und das war ja Mafia 3. Ansonsten war nicht so viel los die letzten Wochen, ich weiß auch nicht. Und deswegen übergebe ich gleich an Roland.
Bei mir war mehr so Schreiben und jobmäßig viel los. Von da habe ich mich selten zur Muße hingesetzt, um irgendwie noch Spiele zu spielen. Ich habe aber zwei, kann ich nennen. Ich habe Titanfall 2 gespielt. Das kommt ja irgendwie auch raus in den Tagen zwischen Podcast erscheinen und überhaupt. Und ich weiß gar nicht, ich habe da NDAs unterschrieben mit irgendwelchen, weiß nicht, Leben ist verwirkt, wenn ich irgendwas sage. Ich sag nur so viel. Das Ding hat inzwischen ja auch eine Kampagne, erster Teil nicht so richtig und macht richtig Spaß. Kann ich gerne ein bisschen mehr zu sagen, wenn ich was zu sagen darf. Und dann habe ich gespielt Call of Duty Ghosts. Wenn sagen, Mensch, alter Plunder, ja, kann ich auch nächstes Mal mehr zu sagen, aber das ist erstaunlich, hat erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen, wo ich sonst ja kein so riesengroßer Call of Duty Fanboy bin unbedingt halt, der dann seine Prestige-Level online grindet und so, aber so von wegen Story, da hat er ja damals Infinity Ward probiert, ein neues Universum aufzuziehen, so ein bisschen halt wie Krieg, Amerika ist am Boden und so, und wer weiß, wann das passieren wird im richtigen Leben, aber durchaus eine solide Geschichte halt. Und Legion habe ich hier immer schon ausgepackt. Steht rechts hinter mir, kann ich es gerade sehen, die Schachtel. Spiele aber
Demon Hunter, die
wenn ich damit anfange. Ernsthaft.
Ja, lass deinen alten.
Ja, okay, weil wenn ich damit anfange, dann weiß ich, dann bin ich erstmal ein paar Wochen lang blockiert und das kann ich mir gerade nicht erlauben bei den ganzen Deadlines, die ich noch zu erfüllen habe. Aber ich will noch reingucken dieses Jahr auf jeden Fall. Aber Demon Hunter kann was, sagst du?
Ja, also Demon Hunter ist witzig, also der hat was, und ich bin ja sonst nicht so der große Nahkampf und auch nie Rogue oder was gespielt. Aber der ist schon peppig und überhaupt. Solltest du nicht Destiny spielen? Da ist doch auch eine Erweiterung rausgekommen, die hat aber nicht so tolle Kritiken gekriegt.
Du, Destiny, die Erweiterung, die hat man angeblich in 2-3 Stunden durch, was ja gut wäre, also von der Story halt her, und dann ist halt Grinden angesagt, aber auch da, also wie viele MMOs ist die Krux gerade? Du hast dann diese ganzen Erweiterungen, Schrägstrich, das ist eigentlich auch ein MMO, wenn man so will, Destiny, oder auch dann The Division. Ich habe dann da auch die erste Erweiterung immer noch nicht weitergespielt, oder, aber wie viele MMOs kann der Mensch parallel spielen, oder auch dann die ganzen Season Packs, dann kommt hier wieder eine Erweiterung raus. Ich muss dringend, ich will dringend dieses neue Star Wars Battlefront Season Pack mit Todesstern und rumfliegen und so weiter. Das sieht richtig, richtig schick aus, aber auch da, ich meine, die Zeit halt. Ich meine, kostet $15, ist nicht so das höchste Preisniveau, aber die Zeit.
Dann bin ich mal gespannt, worüber wir in der nächsten Sendung reden, weil es kommt ja dann der November auch langsam auf uns zu, weil wieder ein paar Sachen mehr rauskommen. Und was kommt noch alles? Civilization 6 kommt irgendwann. Da machen wir eine Sondersendung mit Jörg, wo wir alle Runden seines Civilization 6 Spielstands diskutieren, oder?
Ach, ich könnte schon jetzt einiges erzählen. Ich habe das schon über 20 Stunden gespielt.
Ja, also das würde mich nochmal interessieren, wenn du sagst 20 Stunden, natürlich eine Vorabversion, noch nicht ganz fertig, aber was ist denn so der Eindruck bisher?
Also die ganz kurze Form ist viele Verbesserungen von Civilization 5 und die KI ist genauso doof leider. Also das ist mein Eindruck aktuell, aber der mag sich, wie gesagt, mit
gut,
der Testversion
verbessern. Aber das ist jetzt so ein Ding, wo man sagen kann, naja gut, das ist noch nicht fertig, vielleicht wird daran am Ende noch programmiert, da ist noch Hoffnung.
Aber
wie damals bei Bundesliga-Manager 97.
Es ist auch so voll von schönen Spielsystemen, dass man auch das, glaube ich, 50 Stunden spielen kann, wenn der PC nur aufgrund von irgendwelchen Tricksereien und Boni-Chancen hat. Also das wird richtig schön, ist meine Prognose.
Ich habe selten das Problem, dass mir die KI zugute ist mit meinem bescheidenen Strategietalenten. Aber so auch auf Dauer mit den Städten, das nervt nicht, oder? Dass man hast jetzt für die Städte verschiedene Felder und was baust du wohin? Wird das nicht irgendwann mühsam?
Nee, im Gegenteil. Also die Karte wird dadurch noch eine Idee unübersichtlicher, aber du hast nicht quasi dieses stumpfe Ausbauen, sondern du musst dir wirklich gut überlegen, was setze ich wohin? Es gibt Holy Sites, Gebetsorte, die funktionieren neben einem Fluss besser und so weiter und so fort. Also es gibt dem Ganzen nochmal eine neue Ebene, wo man quasi mit der Karte arbeiten muss. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, und keine Karte braucht man, um den Spieleveteranen-Podcast zu lauschen. Da genügt der Blick auf den Kalender oder auch nicht, weil wir manchmal auch ein bisschen ins Rutschen kommen. Aber früher oder später kommt er. Der nächste Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vorher hören wir uns ja wieder mit den Patreon-Unterstützern und ansonsten wünsche ich bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei den Spieleveteranen. Tschüss. Tschüss.
Podcast 84 ist vorüber, aber das Leben geht weiter. Ganz konkret auf spieleveteranen.de. Da tobt das Leben bei den Diskussionen zur aktuellen Folge und es gibt auch ein Podcast-Archiv. Was es auch gibt, ist die Möglichkeit, die Spieleveteranen zu unterstützen. Wir haben eine Patreon-Kampagne am Laufen und da bedanken wir uns bei allen Unterstützern mit extra mächtig lieben Grüßen an Andreas Butter, Christian Kohlheim, Sören Stoneman, Thomas Bühler, Torben Auste, Frank Granuse, Markus Metzger, Ramon Schmidt, Mario Müller, Markus Werner, Kanara und Xenaxerxes. Bis zum nächsten Mal bei den Spieleveteranen.